Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 155, heute mit Felix.
155.
An der VoIP-Leitung ist der Markus, hi.
Aus der Ferne, hallo.
Und, na, so weit fern ist es gar nicht.
Das stimmt. Oder?
Also ich meine Frankfurt.
Nicht so fern wie der.
Naja, auf Siegburg. Ah ja, naja, dann. In Siegburg ist der die Frostcon bald jetzt so.
Ja, genau, am kommenden Wochenende hier nebenan in Augustin in der Hochschule, in der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg. So genau. Quasi um die Wartezeit auf den Kongress zu überbrücken, kann man da so schön in den Sommerferien noch die Frostcon einschieben.
Ja, ja. Schön. Wie lange geht die?
Samstag und Sonntag ist die. Und samstagsabends machen sie im Innenhof von der Hochschule, zumindest haben sie letztes Jahr gemacht, ich gehe davon aus, machen sie dieses Jahr wieder, ein kleines Grillfest.
Social Event, ja.
Genau, ja.
Das haben sie immer gemacht, ja. Obwohl, ich war jetzt, glaube ich, auch schon 5-6 Jahre nicht mehr bei Frostcon. Ich hoffe, es klappt und ich kann wenigstens den Sonntag hingehen. Wer in der Gegend ist, also den Markus kann man auf jeden Fall treffen.
Jo.
Einfach mal an twittern vielleicht.
Ist der beste Kanal, genau.
Genau, ich versuche es zu schaffen, ja, um dann vielleicht da ein paar Aufnahmen zu machen.
Inge, komm lieber zum Kongress.
Ja, Kongress versuche ich auf jeden Fall auch, ja. Denn das habe ich ja letztes Jahr sogar geschafft.
Das hast du letztes Jahr geschafft,
genau.
Und dafür kriegst du auch ein +1 von mir.
Ja, und da habt ihr auch den Markus das letzte Mal gehört.
Wer genau.
Das sich nicht mehr erinnern kann. Also der Markus war schon ein paar Mal dabei.
So gut einfach.
Ja, und deswegen, weil wir ja gerade ein bisschen short on stuff sind.
Kommt das nur? Sind die Leute ausgewandert? Ich glaube nicht.
Doch, genau.
Scheiße.
Das ist das Problem.
Ah, ja.
Das ist unser großes Problem. Deswegen müssen wir jetzt mal wieder ein paar Remote-Leute reinholen. Und der Markus hat gesagt, er hat Zeit. Und habe ich gesagt, yo, na dann machen wir mit.
Ja.
Genau. Ich bin übrigens auch da. Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Ich bin Ingo, hallo.
So schön.
Ja, und der Markus knuspert da rum.
Ich? Entschuldigung.
Der Knusper.
Ich lasse es sein.
genau. Frostcon.de haben wir abgehakt. Also wenn ihr am nächsten Wochenende da seid, könnt ihr gerne vorbeikommen. Hallo sagen.
Mit
und
was ist die vergleichbar, die Messe? Mit Linux-Tag?
Ja, sowas? Genau. Ja, ist eine Linux-Messe, Linux-Kongress.
Genau.
Aber mittlerweile so ziemlich der größte in Deutschland.
Echt?
Mit
obwohl das irgendwo ist einfach? Obwohl das so...
Es gibt ja nur noch zwischen Köln und Bonn.
Ja, toll. Es gibt ganz schön viele Sachen, die zwischen Köln und Bonn sind wahrscheinlich.
Naja, so viele jetzt nicht. So weit liegt das nicht auseinander.
Genau. Und ich meine, da ist ein großer Flughafen noch und so, also ich meine,
ja,
irgendwie...
In Köln oder in Bonn?
Ja, Köln-Bonn, Flughafen Köln-Bonn, das ist auch so zusammen, deswegen. Sonst ist da, glaube ich, auch nicht wirklich viel. Ja. Aber hey.
Linux-Tag gibt's auch gar nicht mehr, oder?
Den Linux-Tag gibt's nicht. Es gibt noch die Chemnitzer Linux-Tage und die Frostcon sind so die größten. Ich meine, es gibt jetzt in Kiel gibt's noch was. Aber wer will schon nach Kiel?
Genau, dann lieber nach, wo war das andere Ding?
St. Augustin.
St. Augustin.
Klingt wie eine Biermarke, finde ich ja.
Es gibt bestimmt noch Bier von, oder?
Stimmt.
So ein Homebrew.
Ja, ich glaube, Bier haben sie nicht. Es gibt ein Siegburger Bier. Ich glaube, das erdrückt den Markt da einfach.
Ja, aber so Microbreweries gehen ja immer.
Ja, das stimmt.
Sobald du dir so ein Fass in deinen Keller gestellt hast, bist du ja quasi schon eine Microbrewery.
Genau, und das mit Raspberry Pi steuerst.
Ich glaube nur, du darfst nicht mehr als irgendwie 25 Liter oder sowas selber herstellen. Weil danach bist du dann...
Pro was?
Ja, im Jahr natürlich.
25
Das ist ganz wenig, also es ist eine super kleine Menge und deswegen bist du quasi immer schon automatisch eine Brauerei. Also das...
So wenig, ich kenne das mit der Grenze, aber dass sie so niedrig liegt.
Also die ist echt voll, ich gucke das mal nach, vielleicht habe ich auch Quatsch erzählt, aber ich glaube, die war sehr, sehr niedrig.
Aha.
25 Liter Grenze.
Ich meine, wenn so ein Durchschnitt Deutscher trinkt, wie viel? 120? 200? Wie viel Liter Bier? Also ich meine... Ich senke den Durchschnitt, weil ich genau 0 Liter Bier im Jahr trinke.
Oh, es sind keine 25, es sind 200 Liter pro Kalenderjahr.
Ah, siehst du, 200 Liter.
Und danach musst du Biersteuer bezahlen.
Ja, aber 200 Liter ist ja genau das, was man so ungefähr trinkt.
Ja.
Also.
Als anständiger Deutscher.
Ja. Dass wir das nochmal klargestellt haben, genau. Ein anständiger Deutscher trinkt 200 irgendwas Liter im Jahr Bier.
Aber sobald du dann auch für deine Gäste brauen willst, kommst du ja schon rüber.
Das ist ja schon fies.
Tja, dann musst du dir Bier für dich kaufen und kannst für deine Gäste welches brauen.
Oder also einen großen Haushalt gründen. Also dann kann man ja wahrscheinlich pro Kopf 200 Liter, oder?
Oder du musst einfach viele Häuser kaufen und dann kannst du in jedem Haus. Hast du 3 oder 4 oder 5 oder 6 Keller und dann kannst du schon richtig viel machen.
Ja? Da geht was.
Ja. Genau, einfach noch die Nachbarn sagen, mit akquirieren.
Wer hat jetzt gebaut? Ja, das ist mein Sohn. Weißt du, gibt's da eine Grenze, ab wann du brauen darfst? Hier steht jeder Deutsche. Das heißt quasi, wenn du eine ganze Familie hast, hast du einen Hektoliter. Kannst du dann gut brauen.
Warum es sich lohnt, Kinder zu kriegen?
Ja. Mehr Bier brauen.
Warum haben sie 5 Kinder? Ich wollte mehr Bier brauen.
Okay. Valider Grund, ja, weitermachen.
Genau. Nee, nix mit, ich wollte eine halbe Fußballmannschaft. Nein, ich wollte einfach nur mehr Bier machen.
Ich wollte einen Hektoliter Bier brauen.
Ah, wir haben gar keinen Toten der Woche, oder?
Doch.
Haben
wir? Es stirbt immer irgendwas.
Ja,
zum Beispiel die tollen Hacker-Tools von der NSA. Da kommen wir aber später noch zu. Quasi, na gut, wir können auch jetzt drüber reden. Und zwar, die NSA-Hacker wurden gehackt. Und sie haben alle ihre tollen Zero Days verloren.
Oh.
Sind alle tot. Und jetzt müssen sie sich neue einkaufen.
Ja, oder suchen.
Ja, oder neue suchen, genau. Und zwar, ich kann es nach vorne kommen. Und zwar geht es darum, die NSA man könnte vermuten, dass die NSA so eine super krasse Hackertruppe hat, um alle bösen Leute zu hacken und die ganzen guten Leute auch und quasi Firmen und so. Und dieses Team hieß, oh Gott, jetzt muss ich es nachschauen. Ich habe mich natürlich so gut vorbereitet wieder. Und zwar Team, oh shit, ist auch egal. Also die haben quasi so ein super Special Hacker Team. Und die haben solche Exploit-Toolkits und die sind geleakt worden von einer unbekannten Gruppe namens Shadow Brokers. Und die haben quasi dieses Hacker-Toolkit released.
Okay.
Und dort haben in diesem Toolkit waren verschiedene Skripte und Dinge, die man quasi für so Hacking-Dinge braucht. Und unter anderem auch zwei Zero Days für Cisco ASA. Also Cisco ASA ist quasi eine Firmware für die Cisco Router.
Okay.
Und die haben dir quasi ermöglicht, wenn du Zugang auf den SNMP-Port hattest, dass du Administrator wirst auf dem System.
Okay. Also geowned.
Genau. Firewalls geowned. Und sie hatten auch eine für die FortiGate Firewall. Okay. Und da war es quasi das Gleiche, dass du Privilege Escalation machst von authentifizierter oder von irgendwie authenticateder User zu Administrator. Und diese tollen Zero Days sind jetzt alle verloren gegangen, weil die jetzt gepatcht wurden von Cisco und von FortiGate.
Okay. Na gut, dauert es natürlich noch ein bisschen, bis die überall eingespielt sind. Aber
ja, genau. Oder wie heißen die? FortiGate oder Fortinet? Ich weiß das immer nicht.
Ich kenne das nicht.
Was, kennst du keine FortiGate?
Nee.
Stimmt, es muss Fortinet sein. Fortinet ist eine Firma, so wie Cisco. Und die stellen so Router und IDS, IPS-Zeug her.
Aha.
Und unter anderem stellen die halt auch Firewalls her. Und die Firewall hatte halt diese Schwachstelle und jetzt die geleakt und die blöden Leute von FortiGate haben es direkt gepfixt.
Oh.
Ist nicht in Ordnung.
Nee, ist nicht in Ordnung. Dass die Sicherheitslücken fixen.
Ja, genau.
Ist nicht in Ordnung.
Genau. Aber die, also diese.
Da muss der amerikanische Steuerzahler jetzt wieder mehr Geld ausgeben, um neue Zero Days einzukaufen.
Das ist korrekt, ja. Die NSA-Gruppe heißt übrigens Equation Group.
Die gehackt haben oder die?
Die gehackt wurden. Genau, die Hackergruppe, die gehackt wurde.
Okay. Die NSA-Hacker, die gehackt wurden.
Genau.
Mhm.
Tja.
Ja, passiert. Also ich meine.
Also es ist auf jeden Fall, also diese Exploits, die da quasi released wurden, die waren quasi gut genug, dass du damit also quasi so eine Firma von außen einfach mal wegbauen kannst. Mhm. Weil quasi sobald du in den Firewalls bist, hast du quasi gewonnen, außer das hat ein DMZ und so, aber so die prinzipielle Idee ist quasi, dass die sehr mächtig waren, also eine hohe Mächtigkeit hatten quasi.
Okay, und die haben auch jahrelang funktioniert?
Oder? Genau, jahrelang.
Ja.
Und sind jetzt quasi gepatcht worden, auch für die älteren Versionen. Tja, ein bisschen schade drum für die NSA. Wie gesagt, neuer Einkauf, geht schon. Also das Gute ist ja, dass alles so ultra komplex ist, dass quasi alles immer die ganze Zeit kaputt ist. Ja? Mhm. Und die einzige Chance, die du hast, ist quasi dein Footprint niedrig zu halten und dein Attack Surface, also quasi das, was du exposed, so niedrig wie möglich halten, alles immer abschotten, weil gegen Paketfilter ist relativ schwierig, da quasi noch einen Exploit zu finden, weil das ja auch schon alles lange, lange in Verwendung ist.
Ja, genau. Also, gut, obwohl man ja auch so ein Linux wegpwnen kann, also mit der richtigen Geduld kriegst du das leider auch hin.
Verdammt. Ja, deswegen immer alles den Angriffssurface so niedrig wie möglich, so klein wie möglich halten und dann.
Die Angriffsfläche so klein wie möglich halten, da.
Das ist die einzige Chance, die du hast quasi.
Ja, ja, aber andererseits absolute Sicherheit gibt's nicht. Und die Frage ist, ob man sich wirklich das Leben so schwer machen will, indem man einfach alles wegkapselt und dann an sein Chat-System nur noch drankommt, nachdem man sich in 3 VPNs eingeloggt hat.
Ja, also es muss noch benutzbar sein. Das ist ja immer das Schwierige
quasi. Genau, das ist der Punkt.
Ja, du natürlich hast du immer ein Abwägen zwischen Sicherheit und Convenience quasi und Benutzbarkeit. Und man kann Sachen sicher machen und sie sind trotzdem noch benutzbar. Zum Beispiel SSH ist ein gutes Beispiel dafür. Das ist ziemlich sicher, wenn du es nämlich verwendest und dich irgendwo einloggst, dann sagt er dir, oh, diesen Key kenne ich nicht, bist du ganz sicher, dass es der richtige ist. Und beim ersten Mal, quasi dieser erste Handshake, wenn sich danach dann irgendwie der Schlüssel ändert, dann sagt er dir, oh mein Gott, ich glaube, du wirst gehackt. Und das ist zum Beispiel ein cooles Interface, weil das ist klar, was da passiert ist, ist irgendwas, was nicht hätte sein sollen, ja. Und das ist halt ein Unterschied zu dem zum Beispiel HTTPS. Da sagt er dir quasi die ganze Zeit, da geht die ganze Zeit auf den Sack, dass irgendwas falsch ist.
Ja,
obwohl es selbst signiert ist, quasi.
Wobei da ja auch Pining, also wenn er sich das merkt, dann den Hash vom Zertifikat.
Ja, klar, du kannst Zertifikat pinnen, aber wenn du halt so eine Firma bist wie, weiß nicht, Google, dann hast du auf einmal wieder ein Problem. Ja. Dann hast du nämlich google.com und das sind halt irgendwie eine Million Server oder
so. Ja, ich habe ja auch Certificate Patrol in meinem Firefox und der sagt auch immer, boah, dieses Zertifikat hat sich geändert und dieses Zertifikat hat sich geändert und dieses Zertifikat ist irgendwie 10 Jahre gültig und dieses Zertifikat und dieses Zertifikat. Man ist ganz witzig zu sehen, wie oft sich tatsächlich so Zertifikate von Amazon, Google und ständigen Diensten irgendwie ändert. Und dass sie dann auch immer gleich den Herausgeber vom Zertifikat wechseln, ja. Gerade war es noch Komodo, jetzt ist es schon wieder irgendjemand anders.
Alle dürfen der
VeriSign mal. Und irgendwie, ja, weiß ich nicht, haben die so eine Farm, die Zertifikate nach Muster ausrollt und dann mal so durchwürfelt, welches heute dran ist. Das ist schon ein bisschen krass, dass die Zertifikat, also auch die ganze Kette sich so oft doch ändert. Also mehr, als ich das vermutet hätte. Okay, kommen wir zu einem .com der Woche, oder? .com und McAfee der Woche.
.com und McAfee der Woche, und zwar also
Double Feature.
Die sind nicht nur zwei News, sondern eine News, wo .com und McAfee drin sind.
Und das Beste, soll ich dir sagen, sie kommen von Torrent Freak.
Natürlich. wichtig.
Ah, eine von das den ist eigentlich das
wichtig,
richtig Gute.
Wichtigsten Quellen, ja. Gleich nach Gulli.
Ja, Gulli und Torrent Freak, unsere Primärquellen sozusagen.
Ja, Premium-Primärquellen. Wir werden auch von denen nicht bezahlt oder so. Eigentlich sollten wir davon von denen bezahlt werden, muss ich sagen. Aber ich glaube, die verdienen selber kein Geld. Ja, das arme Schlucker immer. Wir reden aber zuerst mal über die erste News von .com, nämlich, dass er sein ganzes Geld nicht zurückbekommt.
Ja, also zur Zeit jedenfalls.
Ach Mann, ey, und das ist bestimmt ganz schön traurig, weil halt irgendwie, keine Ahnung,
man hätte sich einen neuen Bunker bauen können, den, wo sie ihn wieder rausschweißen müssen.
Das ist schon super eigentlich.
Dauert dann wieder ein paar Stunden. Ja, nee, so ein US-Gericht hat gesagt, dass sein Vermögen erstmal weiter eingefroren bleibt. Das ist jetzt schon seit 4,5 Jahren irgendwie so.
Nochmal 5 Jahre drauf, fertig. Aber es ist auch schön, dass er immer wieder nachfragt, quasi. So, übrigens, kann ich mal Geld wieder haben? So, nö.
Das ist eine Hartnäckigkeit, wird ja irgendwann belohnt angeblich.
Ja, das kommt, ey.
Genau.
So, und die nächste News ist, es ist ein neuer Cyberwar 4.0 angefangen zwischen .com und John McAfee.
Aber wollte der McAfee nicht den .com noch letztens rausholen?
Irgendwie? Ja, die waren beste Freunde.
Ja.
Jetzt sind sie beste Feinde. Und ach, das, so ist doch, schnell.
Das ist doch nur ein abgekartetes Spiel, um hier einen Hype zu erzeugen, genau, für Mega Upload 2.0.
Freak, damit die einen Artikel auf Torrent Freak bekommen, nämlich. Das ist.
Oder? Ey, komm, wieso, was ist passiert? Warum haten die sich jetzt?
Ja, also die Quintessenz ist, dass .com ja gesagt hat, er macht Mega Upload 2.0. Und John McAfee mit seiner Firma MGT hat gesagt, ja, wir sind voll Teil von John McAfee, von Kingdom Terms neuem Mega Upload. Und das hat McAfee wohl nur gemacht, damit er seine eigene Firma quasi hoch den Stock steigen lässt, ja. So ein Arsch. Also Kim.com hat quasi gesagt zu John McAfee, fick dich, du darfst nicht bei mir dabei sein, weil es ist cool. Und du bist nicht cool, du willst nur irgendwie deinen eigenen Scheiß. Und ich bin ein cooler Typ, ja.
Okay, jetzt bitchen die sich also an.
Die bitchen sich gegenseitig an und John McAfee so, nee, ich meine das gar nicht so, ich finde, nimm mein Geld, Bitch.
Du bist so dick, nimm mein Geld.
Du bist so dick und tanz. Und .com hat gesagt, nee, ich tanz nicht. Ich will andere Leute mir auch Geld geben, so.
Okay.
Und das ist quasi die Geschichte, also das zusammengefasst, das sind irgendwie, keine Ahnung, 3 Seiten oder 4 Seiten, die man da lesen muss.
Nicht gelesen.
Ich hab's nicht gelesen.
Ach komm.
Nee, ich habe die Headline gelesen und dann quasi, es geht wirklich darum, dass .com nicht das Geld haben wollte von MGT, was quasi die Firma von John McAfee ist.
Aha.
Und das ist die Geschichte quasi.
Ja, also sie hätten das Geld wahrscheinlich schon genommen, sie wollten sich halt einfach nicht einspannen lassen, um das, um MGT wieder hochzupushen.
Genau, also darum geht's quasi. Und die haben gesagt, nee, fickt euch. So. Okay. Und Mega Upload 2.0 ist ja der neue super heiße Scheiß quasi. Wie war's? .com hat mit sich selbst ein Baby und es ist großartig.
Ach komm.
Genau, das war die Geschichte, wo du Geld für alle Uploads bekommst.
Ja, genau.
Ist doch total gut. Da kann doch einfach sich hier MGT hinstellen und einfach so viele Uploads machen,
dass sie die kaufen können. Doppelt.
Problem solved.
Stimmt. War der gute Plan einfach.
Ja. Du siehst.
Ja, also das ist quasi die Geschichte. Es ist quasi irgendwie nur zwei, ein alter und ein dicker Typ im Internet bitchen sich gegenseitig quasi an. Ja. Und das ist quasi die Geschichte. Ich find's gar nicht so schlecht. So, jetzt haben wir das durch. So, weiter.
Für Unterhaltung ist immer gesorgt.
Ah, das ist auf jeden Fall, gut. Das ist auch so lustig, weil die beiden sind ja so ein bisschen wie dick und doof irgendwie. Ich weiß nicht, wenn man die so nebeneinander stellen würde, würde es bestimmt passen.
Sehr gut. Ja, aber sie sind so die Unterhaltungs, ich meine, seitdem der Balmer Freak von Microsoft nicht mehr dabei ist und irgendwie wild durch die Gegend tanzt.
Developer des Developer.
Ja, und irgendwelche anderen lustigen Sachen
und
macht.
Und Steve Jobs gibt's ja auch
nicht. Steve Jobs tot ist, ist irgendwie,
ist doch scheiße,
gibt's Alter. Eigentlich nur noch John McAfee und Kim.com, die irgendwie was drauf haben. Oder gibt's noch irgendjemanden, der irgendwie in der IT-Welt lustig ist?
Ne, lustig nicht.
So pseudolustig, so wie der Snapchat-Typ, der jetzt irgendwie Mark Zuckerberg angreifen will in der Herrschaft um das Social Internet.
Uh-huh. Was?
Guck, ja,
und jetzt, wie macht er das? Indem er quasi eine, keine Ahnung, was sein Plan
ist. Er will Snapchat einfach cooler bleiben lassen. Also Instagram greift ja jetzt Snapchat angeblich an, weil sie diese Story-Ansichten auch einführen, so wie Snapchat die schon länger hat. Und dann geht es aber darum, dass der Snapchat-Typ sagt, nein, wir sind die Coolen und ihr seid die Nachmacher. Und bleibt mal aus unserem
Turf raus, genau. Aber das ist ja auch so super Quatsch einfach.
Schon.
Schon.
Ja. Stimmt, und der Mark Zuckerberg ist auch irgendwie nicht lustig. Der ist, weiß ich nicht, ist er visionär überhaupt? Nee, auch nicht, oder? So richtig visionär ist er auch nicht. So, irgendwie Charisma,
Ja, also ich habe
keine Ahnung. Ist halt kein Steve Jobs.
Ja. Also, es gibt noch Elon Musk, aber der ist immer so, oh mein Gott, die Welt ist so scheiße, ich mach die geil.
Okay, aber der ist wenigstens visionär und erzählt zwar eine Menge Zeug, aber stimmt, doch, Elon Musk. Der ist,
ich habe übrigens, um seinen Namen, damit er mir wieder einfällt, habe ich bei Google nach Tesla Dude gesucht. Der erste war Nikolai Tesla, der zweite war Elon Musk.
Tesla Dude.
Ja. Aber Gott sei Dank fürs Internet. Ansonsten wäre mir der Name jetzt nicht so spontan eingefallen.
Da hättest du auch Raketen-Dude suchen können. Vielleicht
kommt er da ja. Weiß nee, ich auch. Rocket-Dude ist klein.
Na, weiß ich nicht. Na, noch, mal, noch nicht vielleicht.
Nee, Rocket-Dude ist von Elton John, Rocket-Man.
Hyperman, Hyperloop. Nee, wie hier? Doch, Hyperloop,
aber oder? Hyperloop hat er nicht gemacht, hat aber gesagt, ey, das wäre voll die geile Idee.
Ja, hier ist die Idee, mach mal.
Ja, echt. Und dann haben alle gemerkt, oh shit, das ist total schwierig.
Ja.
Aber alle haben erstmal super viele Cash-Moneys von den ganzen Incubator-Leuten eingesammelt. Ja. Von den ganzen Angel-Investors. Naja.
Okay.
So, haben wir das auch durch.
Kommen wir jetzt mal zu den News darüber, oder was?
Ja, wir haben quasi nur Security News wieder, weil ihr nichts eingesammelt habt.
Ach, ja. Weiß nicht,
ist nichts passiert oder was?
Wir haben Sommerloch und die netzpolitischen Themen werden nun mal vom Logbuch Netzpolitik behandelt.
Was gibt's denn da? Gibt's da was Wichtiges? Ist da was passieren?
Naja, unsere Kanzlerin unterstützt jetzt die absurden Pläne der von der Misere.
Die Misere,
die da sind, dass man einfach mehr Überwachung überall braucht und vor allem auch die sozialen Medien mehr überwachen muss und wir brauchen mehr Polizisten und mehr Sicherheitsgesetze, wobei das ja inhaltlich alles wie Quatsch anmutet, weil weder hätte mehr Polizei irgendwas von denen, was in den letzten Wochen passiert wäre, verhindert, noch wird durch mehr Überwachung mehr Sicherheit geschaffen.
Ja, du kannst es höchstens hinterher aufklären, aber das ist halt.
Aber das ist dann auch
da irgendwie zu spät, oder? Da zeigen unsere Sicherheitskräfte ja gerade, dass sie dafür sehr gut ausgestattet sind, weil wir haben sehr viel Hintergrundinformationen. Es wird sehr viel ans Tageslicht gebracht und sie haben ja diese Vermutung, dass die Waffe aus dem Darknet kam, die sich allein darauf fußt, dass sie Frustrationsäußerungen von dem Täter im Darknet gefunden haben, wo er sich darüber beschwert, dass er im Darknet keine Waffe bekommt.
Okay. Jetzt haben sie doch den, der die Waffe dann verkauft hat, auch noch festgenommen.
Die haben oder den
noch
festgenommen im Darknet?
Ja.
Scheiße.
Die haben einen festgenommen, der die Waffe verkauft hat.
Ich glaube, die haben einfach nur irgendeinen Typen festgenommen.
Nein, was ich nicht mitbekommen habe, ist, ob der Deal tatsächlich über das sogenannte Darknet gelaufen ist.
Ja, das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall hat er sich ja im Real Life mit den Leuten, die Waffe kaufen wollten, getroffen.
Hä, ist er bescheuert oder was?
Und ist dabei halt dann festgenommen worden.
Ey, man kauft die mit Bitcoins, wie ein Anständiger, und gibt man ein gutes Review,
ja, und dann fertig. Dann packt man in die Post und dann kommt es an und das ist gut.
Dann hast du so einen Briefkasten irgendwo.
Echt?
Ja, aber
Amateure.
So schön in dem Logbuch Netzpolitik dann herausgestellt wurde, es ist immer noch bequemer, einfacher und sicherer, Waffen und Drogen außerhalb des Internets zu kaufen, als das im Internet zu tun. Und es gibt diese Dinge schon länger als das Internet und sie sind auch wesentlich aktiver außerhalb vom Internet. Und im Internet ist es einfach, wenn man es jetzt mal darauf abzielt, ob man gefasst wird oder nicht bei dem Versuch, einfach viel zu unsicher, weil diese ganze digitale Welt ist totalitär, müssen wir uns nichts vormachen und man ist viel besser nachverfolgbar, als wenn ich jetzt gerade hier zum Bahnhof laufe und gucke, welche Gestalt da am dunkelsten aussieht.
Genau, da fährt man einfach nach Marseille und dann stellt man sich hin und sagt, ich will Waffe kaufen und dann wartet man und dann kommt einer vorbei und dann kriegt man seine Kalaschnikow oder was auch immer man
und
haben
will.
Und
zwar gegen Bargeld, das ist total einfach.
Ja, gegen harte Euros gegen
Franc.
Nee, das haben die da nicht mehr.
Nee. Kannst aber nach Polen gehen, da haben die Slotty. Ist ja auch nicht so weit, ist ja auch Nachbar quasi.
Ja, stimmt, aber die fangen auch wieder so lange, vielleicht gibt's das da auch.
Die haben auch weit einen Euro?
Nein.
Das wäre natürlich geil, dann kannst du den ganzen billigen
Nein, aber die machen ja auch so ein bisschen totalitären Staat, also die machen ja auch einen auf Türkei und so.
Ja, aber die sind noch nicht Türkei.
Nee.
Das ist quasi immer noch was zwischen.
Ja, aber nur weil die EU immer sagt, das geht so nicht. Und das Verfassungsgericht sich auch ein bisschen querstellt. In Türkei hätte der Erdogan die alle schon verhaftet und hat gesagt, so ist nicht.
Ja, wobei Türkei und Europa im Vergleich, Zahl der in der Türkei gesperrten Facebook-Inhalte im Jahr 2015, 6.574. Zahl der in Frankreich gesperrten Facebook-Inhalte im Jahre 2015, 37.999.
Die haben einfach nur aggressivere Bots.
Ja, wer ist hier Zensur und so? Ha? Wer?
Ich glaube Autozensur einfach. Gut, ich meine, bloß weil die Bots halt besser programmiert sind.
Ja, ich meine, die sperren halt das komplette Netz dann. Ja. Das ist halt, dann hast du halt eine Milliarde Posts, unendlich viele
Posts. Unendlich viele Posts nicht.
Direkt gesperrt. Das ist halt immer noch mehr als nur diese 37.000. Weißt du, der Erdogan macht dann einfach mal Knips und sagt, Twitter und Facebook ist jetzt aus, liebe Leute. Und dann ist quasi alles gesperrt. Da muss man dann auch nicht noch einzelne 3.000 sperren. Das ist dann auch wurscht. Das ist halt
Ja, also gesperrt Post, was ist da alles gesperrt? Stimmt auch so Copyright-Zeug, oder?
Ja, was das ist, ich hab hier aus die Welt in Zahlen aus der Brand 1 zitiert. Das,
Ja, aber das ist immer halt eine Perspektive, wie du drauf guckst. Wenn du jetzt noch sagst, Facebook war halt 5 Monate davon komplett gesperrt, dann ja.
Natürlich, es ist natürlich auf die Plattform eingeschränkt und wie viel explizit darauf gesperrt ist. Du hast vollkommen recht, wenn man die ganze Plattform wegknipst, passt dieser Vergleich nicht mehr. Trotzdem, ich meine, gerade Frankreich ist ein interessantes Thema bei dieser ganzen Geschichte, weil die sehr vorne dran sind mit Sicherheitstechnik und in Anführungszeichen sichern der Demokratie und sehr, sehr viele Probleme sich damit auch geschaffen haben und eben keine Lösungen anzubieten haben.
Shit. Und wie lösen wir es? Wir brauchen jetzt hier schnell eine Lösung, die funktioniert für immer. Das kann nicht so schwer sein, hey.
Ja, gesunden Menschenverstand.
Scheiße. Ja, das wird dann schwierig. Nee, das aber hast du noch eine zweite Idee?
funktionierende Sozialgesellschaft.
Nee, das ja, ist wir, ja. Doch, ist wichtig, ist wichtig. Das ist ja auch das Problem, was Frankreich hat mit ihren, quasi Ghettos um die Großstädte ringsum.
Nicht nur quasi Ghettos, das ist abgefahren, ey. Bist mal in Paris quasi von außen reingefahren. Es ist so gruselig mit der Bahn, hey. Du fährst wirklich so und denkst so, guckst du nach rechts und dann sind das diese Holzplattenbauten-Dinger und du denkst so, wo bin ich gelandet? Irgendwie dritte Welt oder so?
Ja.
Das ist so abgefahren und da wohnen die Leute drin,
hey. Ja, und sowas haben wir halt in Deutschland.
Sowas haben wir in Deutschland.
Also da sind halt die ganzen Nordafrikaner, die wo halt Frankreich früher
Kolonien hatte,
genau, die sind halt nicht gut integriert worden.
Aber das, ich meine, wir haben
ein bisschen besser gemacht, das hat in Deutschland ein bisschen besser funktioniert. Ja. Zwar auch nicht hundertprozentig, kann man auch nicht sagen.
Aber wir haben halt keine Slums gehabt. Ja.
Nee, aber wir haben natürlich auch so ein bisschen, so ein paar Gegenden.
Wir haben auch eine Subkulturproblematik, definitiv. Ja, genau. Deutschland hat es versäumt, die Arbeiter, die man, bevor ich geboren war, ins Land geholt hat, um die ganze anstehende Arbeit zu erledigen, tatsächlich auch gesellschaftlich zu integrieren.
Waren ja nur Gastarbeiter, die sollten ja wieder gehen, soweit ich denke.
Tja, und dann waren sie aber so nützlich, dass man ganz froh war, dass sie nicht wieder gegangen sind. Und spätestens an dem Punkt hätte man einhaken können.
Ja, und ich meine, war ja dann auch schon ein langer Lernprozess, ja. Ich meine, nachdem dann die zweite, also am Anfang waren es ja viele Italiener als Gastarbeiter, die dann kamen, später dann aus der Türkei. Also da hatte man ja eigentlich schon Erfahrungen damit und dementsprechend lief es zwar schon ein bisschen besser, aber immer noch nicht gerade so gut genug, ja. Also man hätte da schon noch mehr machen können. Aber man sieht am Beispiel Frankreich, dass es natürlich hätte auch viel schlimmer kommen können.
Man hätte noch härter verkacken können, ja.
Ja.
Und das ist korrekt, ja.
Schlimmer geht immer.
Ja.
Das stimmt, ja.
Und dass das dann nicht so lustig ist und ich meine, da gab's ja in Anfang des Jahrtausends auch mehrfach Aufstände von Jugendlichen und so mit richtig heftigen Sachen.
Da
sind ja unsere erst dabei.
Aber nicht aufgehört. Das ist einfach die Berichterstattung darüber hat aufgehört. Aber es gibt immer noch diese Revolten. Okay, so wie ich das so um die Fußball-Europameisterschaft drumherum gab es da mal so vereinzelte Stimmen im Netz, die gesagt haben: Hey Leute, hier brennt es immer noch, aber es berichtet keiner mehr drüber, weil die Stimmung soll jetzt nicht schlecht gemacht werden.
Ja gut, das ist immer so. Also ich meine, die Aufmerksamkeit interessiert ja auch keinen mehr, was in der Ukraine passiert. Und das
war's in
der
Ukraine, ist irgendwas?
Nee. Ja, siehst du, genau. Und dass in Syrien tagtäglich mehrere Menschen sterben, merkt man dann auch immer wieder nur, wenn mal wieder ein so ein schockierendes Bild wie jetzt gestern
das Kind,
ja, genau, rumgeht. Ansonsten, mein Gott, die kämpfen da halt irgendwelche Kurden und Assad und
die keiner durch mehr, ist viel zu kompliziert.
Und Türkei und ISIS war doch da, IS war doch da auch noch irgendwo oder sind
waren die da
weg oder
waren die da noch? Sind die immer noch?
Ja, sind die da noch?
Sind die nicht auch im Irak oder so? Ich glaube, sie sind noch im Irak, oder? Die haben da jetzt relativ große Gebiete.
Naja, die Irak und Syrien, die wollten die haben noch ein Kalifat ausgerufen auf dem ganzen Gebiet. Ja. Ja, da sterben halt tagtäglich mehrere hunderte Menschen, ja. Das ist halt, interessiert uns in Anführungsstrichen auch gerade nicht, weil.
Nee, lieber über John McAfee und Kim.com reden.
Ja, es ist halt auch einfacher. Also
zum Glück sind wir kein Politik-Podcast, müssen wir uns dann Gedanken machen und sowas.
Nachdem wir jetzt alle runtergezogen haben, ja, können wir uns wieder was.
Können wir über andere traurige Sachen reden? Ich habe nämlich noch mehr Security News.
Okay. Oder wolltest du noch irgendwas sagen, Markus?
Nein, besser nicht.
Besser nicht. Aber jetzt muss da einer irgendwie Links reinmachen zu dem, was wir geredet haben, nachdem ich das so schön angestoßen habe.
Zu Netzpolitik-Themen, ja.
Einer muss mein Netzpolitik mal wieder verlinken, weil die sind so toll.
Ja, ich spende denen auch immer wieder Geld. Also es ist sehr gute Arbeit, die da, also bei Netzpolitik.org zum Beispiel geleistet wird, ja. Ohne die sähe unsere Welt, unsere deutsche Nachrichtenwelt schon etwas ärmer aus.
Und deutlich ärmer. Mhm.
Und bestimmte Themen würden überhaupt gar nicht auf die Tagesordnung kommen.
Ja.
Von dem her wichtigen Job, der da geleistet wird. Ja. So, haben wir das wenigstens nochmal so halbwegs ins Positive gedreht, oder?
Ach, so schön hast du das gemacht.
Ja.
Jetzt können wir wieder über negative Sachen
reden. Können wir jetzt wieder über Security-Fu reden, der kaputt
ist? Nee, wir können über noch was anderes Tolles reden. Komm, ich zieh das mal vor, dann haben wir nämlich noch was Gutes, damit wir das auch wieder damit wir das auch wieder in Müll kommen.
Ja, bitte.
Nämlich, oh, das ist aber der falsche Link. Naja, egal.
Schlong?
Das ist mein Pick. Den kannst du jetzt noch nicht anklicken.
Ach so, gut, mach
ich. Nämlich, die PowerShell wird endlich Open Source.
Und kommt für Linux und macOS.
Juhu! Holy shit, ey.
Das heißt, ich kann demnächst einfach bin PowerShell sagen und dann macht der meine PowerShell auf?
Ja, sagst du immer nur PowerShell und dann kommt die PowerShell, Mann.
Ja.
Und dann hast du eine geile PowerShell. Und
was mach ich dann damit?
Und was du halt auf Windows dort machen würdest. Und welche DLLs laden oder so. Ich weiß nicht.
.NET Code direkt auf der Command Line ausführen.
Ja, genau. Ja, geil. Das wollte ich schon immer machen.
Also halt solche wichtigen Sachen, weißt du?
Echt? Dann kann ich meine Mono-Anwendung direkt in der Shell laufen lassen.
Du kannst den Source Code quasi copy-pasten, kannst du direkt ausführen in der PowerShell. Mann.
Und der geht dann quasi von der Shell über den Compiler direkt in den Speicher auf den Bildschirm.
Bam. Und
weniger als 30 Sekunden.
Echt?
Das ist doch geil. Überleg das mal. Und jetzt ist das schon auf jeden Fall schon besser als Mono.
Erzählt mir doch schon wieder Quatsch.
Nein.
Und wenn du konsequent bist, dann benutzt du die PowerShell dann auch auf all deinen Systemen, weil das geht jetzt. Du hast jetzt die PowerShell überall.
Ja. Mhm. Im Gegensatz zu, weiß nicht,
zur Command Line. Also die Windows Command Line hatte ich nicht überall. Psst,
die Bash? Natürlich, die habe ich überall.
Nein, ja, die Windows Command Line hatte ich aber nicht überall. Ich konnte nicht überall die schöne Windows Command Line benutzen. Ich musste mir dann auf Windows auf einmal mit diversen Tools die Bash installieren.
Die ist
oder
doch jetzt dabei, habe ich gehört.
Ja, ist sie das?
Ja, diese Ubuntu Bash, oder?
Ja,
diese reingekrepelte Bash irgendwie.
Hatten wir doch letztens.
Ja, aber die Bash haben wir doch bis jetzt nicht aus dem Alpha-Stadium rausbekommen.
Achso, echt? Ich dachte, man klickt die jetzt an und sagt einfach. Ich saß ja die Woche wieder vor einem Windows 10 und bin einfach, habe ich in der Pre schon das schon erzählt. Ja. Bin einfach nicht. Ich wollte nur einen Ping ausführen, ja. Ich hab's. Ja.
War der Computer Cortana ready?
Ja, na, es hat gesagt, Cortana stand an der Ecke und ich habe gedacht, kann ich die ihm jetzt irgendwas reinschreiben? Kann ja, ich einfach sagen, CMD? Und
Nee, du hättest Cortana sagen sollen, ping mal bitte die Firewall an und hätte es gemacht, oder sie? Nee, weil es
wer?
Ist eine Frau,
Dude?
Oder?
Ist eine Frau?
Nee, ist eine
die Cortana?
Cortana.
Ja, aber
jetzt Bäder und dann also Shit-Pornos. Nein, also Cortana ist auf jeden Fall eine Frau.
Hätte ich einfach den Bildschirm anschreien sollen, Cortana, ping! Sowieso. Ich saß echt davor und hab gedacht, ja, wo klickst du jetzt? Ich will doch nur einfach. Also bei Windows 7 war ich ja jetzt gerade so weit, dass ich das irgendwie hinkrieg, ja, auf diesen Menüpunkt drücken und es da unten einfach eingeben. Ich war irgendwie überfordert. Es hat nicht geklappt. Es hat nicht die Sachen gemacht, die ich erwartet hätte. Und dann war ich zu faul und hab gedacht, nee, dann mach ich's halt nicht und kann nicht so wie.
Also ich glaube, Cortana hätte dir geholfen, hättest du gefragt, was du machen sollst, wenn du einen Ping machen
kannst. Ja, gut. Aber viel besser ist ja, dass die PowerShell jetzt überall funktioniert.
Genau, und also das ist ja nicht, das Krasse ist ja nicht, dass sie es nur portiert haben, sondern dass sie es open sourced haben. Ja. Und das ist einfach so ein Schritt, der kam einfach aus dem Nirgendwo. So bam, whoop, what? Ja. Warum?
Ja, weil Windows macht jetzt alles Open Source, weil die sind ja schon ganz ordentlich dabei, sich anzubiedern.
Ja.
Das ist grundsätzlich nicht verkehrt. Man fragt sich aber die ganze Zeit, wann kommt denn jetzt eigentlich der Haken?
Genau.
Freunde, wir trauen euch nicht. Ihr habt so viel auf dem Kerbholz. Irgendwann kommt ihr mit irgendeinem
Wahrscheinlich
Unsinn
steht, um die Ecke. Steht da in der Lizenz drin, dass du dein Erstgeborenes opfern musst oder so. Steht im Kleingedruckten dann. Einfach so, whoops, naja, egal.
Ja, also wichtig ist ja nicht nur hier, dass das Nadella gesagt hat, Microsoft loves Linux und wir machen jetzt echt alles Open Source. Man sieht auch, Open Source hat halt gewonnen, ja. Hat funktioniert. Also ich meine, in diesem Artikel, den du, der hier verlinkt ist, steht ja auch, über 60% der VMs, die auf dem Azure Marketplace laufen, sind Open Source Software.
Ja, das aber heißt, das ist nur, weil auf dem Azure Marketplace quasi nur Müll gibt, ja. Ich
habe keine Ahnung, aber über ein Drittel der Azure-Instanzen sind auch Linux. Und ich meine, Azure ist halt ein Microsoft-Zeug.
Ja,
ja, das da läuft Linux noch nicht so lange. Und jetzt ist es schon über ein Drittel. Das heißt, Tendenz steigend. Ja, 60%, ich habe keine Ahnung, was der Azure Marketplace ist, aber in diesem Azure Marketplace ist 60% davon ist Open Source Software.
Ja, wahrscheinlich 10 Dinge und 6 davon sind Open Source.
Ja, aber es zeigt ja, dass Open Source und Linux gewonnen hat. Also ich meine, Microsoft erkennt es langsam an.
Nächstes Jahr Linux auf dem Desktop, oder? Dieses Jahr wird es nicht so, aber nächstes Jahr.
Wir sind bei 2%. 2%.
Von? 100%? Von 1000%?
Da kam doch gerade schon wieder neu, aber da haben wir das letzte
Mal. Ja, da kamen neue Zahlen, ja.
Bin mir auch nicht sicher, ob ich es letzte Woche erwähnt habe oder nur in der Post- oder Pre-Show. Auf jeden Fall ist die Desktop-Verbreitung ist jetzt bei den großen Webzähldiensten bei über 2%. Also bei dem einen jetzt gerade so knapp über 2%, was irgendwie schon in News ist. Und bei dem anderen schon längere Zeit über 2%.
Das ist schon eine News,
das ist ja, es ist irgendwie.
Bei dem einen war interessanterweise Mac rückläufig, oder?
Ja, ich glaube, ja. Aber auch nur um 0,5% oder irgendwas. Ja.
Von wie viel Prozent?
Na gut, das immer ist bei 3% immer noch relevant. Also Mac ist ja auch noch nicht so weit verbreitet, wie man das in seiner Filterblase manchmal so glaubt.
Ja, ja, es ist schon krass, ne? Dass plötzlich an der HDM irgendwie alle mit macOS rumlaufen. Aber mittlerweile geht es schon wieder in eine andere Richtung, hatte ich auch.
Jetzt fangen wir alle mit Linux auf dem Desktop.
Hatte ich das nicht auch zum Kongress oder irgendwie so gesagt, dass mir aufgefallen ist, dass irgendwie die Jahre davor hatte ich so das Gefühl, dass plötzlich alle einen Mac hatten, weil es cool ist. Mittlerweile scheint es schon wieder nicht mehr so cool zu sein.
Ja, die Dinge gingen halt langsam kaputt jetzt und jetzt kaufen die Leute sich halt keinen neuen.
Ist aber bei mir auch so. Also ich habe jetzt meinen MacBook Air habe ich jetzt auch seit 2012 oder 13 und so langsam, ja, kommt jetzt, müsste ich mir was Neues holen. Und da ist halt, ja, eigentlich Mac nicht interessant. Also ich wäre.
Auf den Entwicklerkonferenzen ist es immer noch so, dass du relativ gut sehen kannst, wer sich sein Arbeitsgerät aussuchen kann. Das sind dann meistens so Aluminiumgehäuse. Und wer nicht, das sind dann meistens so sehr dicke HP oder Dell Laptops oder so Dinge, wo die Leute sich wahrscheinlich allein aufgrund der körperlichen Belastung beschweren könnten, dass sie sowas mit sich rumschleppen müssen. Aber also da ist das noch sehr deutlich und ich glaube auch, dass sicherlich einen Unterschied macht, so die modernen Dell Laptops, die haben ja schon sehr abgeschaut, was am MacBook gut ist. Ich kann mir vorstellen, dass einige Leute sich davon einfangen lassen und gerade auch, wenn sie lieber Linux benutzen wollen, dass man dann so ein Gerät nimmt. Aber was so die Gesamtqualität angeht, komme ich aus der Linux-Ecke und habe den Mac genommen, weil es einfach keine vergleichbare Hardware gab.
Ja, ja.
Vor, wann war das jetzt, 3 oder 4 Jahren? Ja. Und das ist einfach zum Teil immer noch so. Ich habe noch kein so rundes Gesamtgerät gesehen in Action. Das.
Also ich bin immer Verfechter von den ThinkPads. Aber naja, das kann man, glaube ich, so oder so sehen. Also ich mag
die ThinkPads auch, aber zum Beispiel haben die halt, der Formfaktor ist nicht so attraktiv wie der von einem Mac.
Das ist nicht so rund.
Deswegen bin ich ja immer noch Dell-Fan. Ich habe ja ganz, ganz lange Dell-Desktops gehabt und habe ja jetzt hier vor mir steht auch gerade einer.
Das ist ein ganz schön dickes
Ding. Das ist leider ein dickes Ding, aber es ist auch mein Arbeitsgerät, was ich mir nicht selber aussuchen konnte.
Oh. Weißt du, der Trick ist einfach zu sagen, nee, ich nehme klein.
Ja, ne, das ist ja mein eigener quasi. Aber jetzt, ich überlege, ob ich vielleicht es hinkriege, dass ich so ein XPS 13 kriege. Oder mir halt selber kaufe. Und das ist. Ja, das wäre dann halt genauso die Generation, die ich gerne hätte. Flach, schnell, klein, schön und mit Linux halt.
Ich hätte gern einen halben Tag Akku. Das wäre geil. Einfach so. Das ist mein, Wunsch quasi.
Und aber was halt noch geil ist, was man eigentlich braucht, aber das weiß ich gerade nicht, ist beim, also was ich bei den Dell-Dingern oder bei den Business-Notebooks ja immer gut fand, dass du halt einfach UMTS reinbauen kannst und fertig ist.
Ja.
Und du es nicht irgendwie tethern musst, Scheiße machen musst.
Deswegen ist, also wird bei mir auch so ein ThinkPad, so ein...
Ja gut, aber dann hast du halt nicht so ein schön flaches Bladiblub. Also ich meine, wobei es auch kein Problem wäre,
die da reinzubauen. Wollte ich gerade sagen.
Ja, also aber sie machen es halt nicht. Ich verstehe es halt auch nicht.
Ich bin ganz ehrlich gesagt ein Freund von tethern, weil ich einfach, ich habe nicht nur das eine Gerät.
Ja.
Und
ich habe auch drei SIM-Karten für meinen einen Mobilfunkvertrag. Ja. Who fucking cares? Also ich meine, da stecke ich eine in mein Gerät, in meinen Laptop rein, eine in mein Tablet rein und eins in mein Telefon und das ist gut.
Wollen die
das
dafür nicht jeweils extra 10 Euro haben?
Ach, bis vor kurzem nicht, jetzt wollen sie für jedes 5 Euro haben. Ist immer noch insgesamt billiger als vorher, von daher.
Okay. Also hast du schon mal nicht getethert?
Nein, ich hatte noch nie einen Laptop mit eingebaut.
Oh, ja, okay. Also wenigstens einmal ausprobieren, weil das ist, denke ich, schon.
Du musst dich halt nicht drum kümmern. Und ich merke bei meinem Tethern, es klappt halt manchmal nicht. Und dann sitzt du da anmachen, ausmachen. Geht's jetzt wieder? Au, er hat sich gefunden. Und dann gehen halt auch zwei Geräte alle. Ja, so.
Ja. Okay, das hatte ich. Dieses Spiel hatte ich noch nicht. Das muss ich ehrlich sagen. Tethern funktioniert bei mir sehr gut. Nee, ich habe also sowohl mit dem Handy, was ich die meiste Zeit gemacht habe, und wenn ich dann viel für die Firma unterwegs bin, dann bekomme ich so einen Mobile Hotspot und die funktionieren auch einfach gut, die Dinger. Das da kann ich nicht drüber klagen. Das Ding mache ich an, da ist ein WLAN direkt da und dann
ja, gut, läuft okay, das. Aber dann wäre es ja, also wenn du so einen Mobile-Hotspot hast, wäre es ja noch einfacher, wenn es klar eingebaut wäre.
Ja, genau. Stell dir vor, das ist dein Mobile-Hotspot, den du nicht noch extra dabei hast.
Weil ja, aber der Mobile-Hotspot ist deswegen super, weil dann kann ich sowohl, wenn ich dann die meiste Zeit im Zug arbeite, das mit meinem Laptop machen, als auch die halbe Stunde, wo ich dann mich auf meinen Anruf vorbereite, dann noch ein bisschen was mit dem Tablet nachlese, das darüber benutzen. Und muss dann nicht mir Sorgen machen, wie kriege ich denn jetzt eigentlich noch mal kurz Internet aufs Tablet.
Du hast UMTS im ICE? Respekt. Also da kann man nichts sagen.
Aber wie gesagt, also
mein das ist wahrscheinlicher, dass das funktioniert als das ICE-WLAN.
Das ist eine andere Sache.
Oh ja, ach, erinnere mich nicht daran. Ich bin ja letzte Woche auch wieder Bahn gefahren, ja. Und sie erdreisten sich ja gerade immer so eine Umfrage zu machen. Und wie fanden Sie die Reise heute?
Scheiße!
Besonders wichtig war natürlich, haben Sie entdeckt, dass auf dem Klo neue Bilder hängen? Und ich gedacht, ja, wow! Ich das endlich mal mit dem Internet hingespacken!
Sie sind dabei, die Telekom rauszuschmeißen. Und ich glaube, wenn Sie es geschafft haben, die Telekom rauszuschmeißen, wird das hoffentlich endlich gut.
Faxen, die wollen das demnächst freigeben für alle, dann funktioniert es erst recht wieder nicht.
Ja, aber gut, man müsste irgendwie, das ist ja so ein gesellschaftliches Ding, man müsste den Leuten klar machen, dass es unethisch ist, im Zug Fernseh zu streamen.
Nee, bin ich nicht. Wenn ich dafür bezahle, will ich das machen können.
Weil man damit allen anderen die Bandbreiten wegnimmt.
Ja, aber die Leute, warum sollen die Leute verstehen müssen, was Bandbreite ist und dass man das teilen muss? Ist doch wohl super Quatsch.
Nee. Ja, hast du technisch gesehen, hast du recht, aus dem sozialen Aspekt, finde ich, sollte das klar sein. Nee. Andererseits kann man das technisch lösen, natürlich. Man kann dann jedem so ein bisschen Internet geben, ist aber auch Arsch.
Also auf der Hinfahrt nach Berlin ging's gar nichts Internet, auf der Rückfahrt ging's dann so ein bisschen. Und da habe ich natürlich in diesem Formular gleich gesagt, ja, nee,
ihr seid doof.
Das Internet ging gar nicht. Gab's dann auch ein paar Fragen dazu.
Antwort war immer nicht so gut.
Ja, also ich meine, wenn ich mit meinem Handy besseren Empfang hab als mit dem WLAN, was da eingebaut ist.
Das Abgefahrenste finde ich ja immer, dass man es noch nicht mal schafft, auf diese Anmeldeseite zu kommen.
Das ist halt so absurd, Alter.
Dass nicht genug IPs frei sind.
Ich würde mich mit jemandem unterhalten, der sich damit auskennt, der genau diese Dinger baut, betreut, was auch immer, der aus dem Kontext kommt, weil ich verstehe das nicht. Weil, wie du sagst, Felix, man müsste doch zumindest in dem zuginternen Netz aktiv sein können.
Ja.
Und da manchmal, da kommt man ja noch nicht mal bis zum Login. Und das geht nicht in meinen Kopf.
Das ist einfach so hart verkackt.
Die haben ja mittlerweile so eine Portalseite, wo ja auch echt gute Informationen sind. Also du siehst, wo der Zug gerade ist, wie viel verspätet er ist. Du siehst tatsächlich, kannst auf die Karte klicken und siehst dann auf der Karte, wo sich der Zug gerade befindet, was regelmäßig geupdatet wird. Sie haben die News von tagesschau.de und noch ein paar andere Quellen, die sie aggregieren. Du kannst Spiele da spielen auf diesem Portal, wenn es denn mal funktioniert.
Genau, wenn
aber
du
es ist halt
auf das Portal
so,
kommst.
Ja. Genau, das ist halt das Absurde einfach, ja.
Es ging auf der Rückfahrt, ging es dann so, ab der Hälfte der Strecke ging es dann, ja. Da konnte ich dann ein bisschen was machen. Aber es ist halt, ja, ich wollte eigentlich auf der Hinfahrt einiges machen am Rechner, konntest du vergessen.
Also das verstehe ich nicht. Also man muss schon echt hart verkacken, damit es nicht.
Ich meine, es kommen ja dieses Jahr noch neue ICEs. Ich weiß nicht, ob sie es da dann besser geschafft haben. Kommt ja der ICE 4.
Klar.
Vielleicht ist da ja neue Technik drin und es ist viel besser da. Mhm. Müsste man dann mal so einem fahren.
Davon fahren doch schon ein paar, oder?
Echt?
Ich bin mit so einem gefahren.
Ich dachte, die fahren erst ab Herbst.
Aber so vereinzelt fahren die wohl schon.
Echt?
Aber ich kann da zu der WLAN-Qualität auf der Strecke auch keine Aussage machen.
Ja.
Ich weiß nicht, vielleicht von der neuen Inneneinrichtung.
Es ist auf jeden Fall immer noch.
Guck mal aufs Klo, Mann, die Bilder, die sind mal richtig
Ich habe echt gedacht, ja, da haben sie dann an die Wand irgendwelche Blumen geklebt und ich habe gedacht, ja, ist
ja
nett,
als
aber
Pisse.
Also definitiv, also es ist schon deutlich besser als vorher und wenn die Toiletten dafür dann mal nicht mehr auseinanderfallen, weil das ist wirklich das Traurige. Die Toiletten, im Wesentlichen, an den Toiletten fällt es einem dann immer auf, weil da kommt dann einem irgend so eine Schranktür entgegen oder von der Treppe kommt was runter, von der Decke kommt was runter. Da merkt man schon, dass die ICEs zum Teil einfach durch sind und lange über ihre Halbwertszeit oder intensive Wartungsintervalle hinaus. Das ist nicht gut und dafür werden sie immer teurer. Aber das ist... Ich hoffe auch darauf, dass sich das alles entspannt, wenn die neuen ICEs von Siemens endlich geliefert wurden.
Ja, kommt direkt mit einem Eurofighter oder so.
Genau. Könnten wir jetzt unsere Airbus-Witzchen machen.
Ja, oder der BER oder so.
BER.
Ja, oder für L25. Wir haben zu viele, Möglichkeiten.
Ja.
Da muss ich noch ein Danke für das Stichwort. Ich habe kürzlich einen schönen Artikel gelesen. Gibt Deutschland einen Geeks, sonst will es keiner. Aber das ist das für später, für die Picks.
Oh, ja. So schön. Sehr, sehr gut. So, was haben wir jetzt rein. Als nächstes? Ich wollte noch ganz kurz sagen, wir waren bei Open Source, jetzt sind wir bei den Bahnen. Naja, jedenfalls, Google Fuchsia. Ihr googelt neues Betriebssystem, was Open Source ist und keiner weiß, was sie damit anfangen wollen.
Ist ja ein Geheim.
Ist geheim, top secret.
Geheim, open source.
Aber es läuft auf dem...
Hä? Ich hab's... Ist bei mir nur vorbeigeflogen. Ich habe gedacht, Google Fuchsia. Ja, was?
Fuchsia?
Fuchsia.
Also ja, es läuft auf dem Acer Switch Alpha 12.
Gesundheit.
Und auf dem Raspberry Pi. Nee, erst da sind nur Pläne. Also ist noch nicht so weit. Jedenfalls, das ist das neue Google-Betriebssystem und keiner weiß, was es macht. Es muss gut sein.
Wofür ist es?
Gut zu sein.
Aber die haben doch
das schon... Das ist noch nicht ganz klar. Sie wollen einfach mal ein cooles System bauen und sie verraten noch keinem, wofür denn eigentlich.
Ja, sie wissen wahrscheinlich selber noch
nicht. Hat es irgendwelche coolen neuen Sicherheitsfeatures?
Blablabla.
Oder ist es halt einfach nur ein anderes Linux, Windows?
Nee, es ist tatsächlich basierend auf irgendeinem komischen, obskuren Kernel von damals oder so.
Ah.
Und darauf haben die alles aufgebaut quasi.
Von damals TM? Was genau damals?
Das muss ich jetzt mal nachschauen. Sorry. So, Fuchs.
Okay, also wir wissen nicht, was es tut, wofür es ist. Sie haben es jetzt angekündigt, aber so richtig Open Source ist es auch noch nicht, oder was?
Doch, du kannst alle Repositories hier auschecken und kannst sie schon selber bauen, quasi.
Und wo kann ich es drauf flashen? Also wo kann ich es drauf benutzen?
Auf diesem Acer Tab Dings, was Alpha 3, was ich gesagt habe. Alpha 12. Wie heißt das Teil? Acer Switch Alpha 12.
Aber das hat jetzt noch keiner ausprobiert und weiß, was es tut und warum man es braucht.
Ja. Weil also
aha, das ist ja eine tolle News. Also Google baut dann irgendein Betriebssystem, was keiner braucht, keiner will.
Doch, Google braucht es. Vielleicht wollen sie damit reich werden und berühmt.
Ach, Faxen. Faxen. Das ist...
Warte, wie heißt das? Kernel.
Es ist also so eine typische Sommerloch-News, oder?
Ich meine,
wenn ich mir angucke, was in diesem, ich meine, das Ding existiert ja schon eine Weile, da sind ja irgendwie seit das letzte Mal geupdatet vor 10 Monaten und ich denke mir, ja, okay, gut, manche Sachen sind auch vor 2 Tagen das letzte Mal irgendwie angefasst worden, aber ja, okay, die basteln halt an irgendwas rum. Ja. Irgendjemand hat es jetzt entdeckt und hat gedacht, Sommerloch-News.
Genau.
Wir stechen da jetzt rein. Google baut ein neues Betriebssystem.
Und es macht mit sich selbst ein Kind und es ist grandios.
So, was?
Ja. Genau, also basiert auf Magenta-Kernel, also kein alter Kernel, sondern quasi komplett neu gebaut alles.
Was ist ein Magenta-Kernel?
Das, was sie gebaut haben. Und das
von der Telekom.
Ich wollte gerade sagen, das klingt ein bisschen nach einem deutschen Kommunikationsunternehmen.
Ja, weil die Farbe ist ja auch so ein bisschen
Magenta.
Da muss man aufpassen, dass die Telekom nicht Fuchsia verklagt.
Ja.
Ah, der große Plan der Telekom. Die haben ein Betriebssystem bei Google in Auftrag gegeben. Die bauen das jetzt und dann installiert Google das und damit hat die Telekom dann die Netzneutralität endlich unter Kontrolle.
Bam.
Die es dann nämlich nicht mehr gibt.
Alles macht Sinn jetzt.
Ja. Gut. Ja, also das auch geklärt.
Denk, das haben wir jetzt auch durch.
Gut, also ich meine, der Chat sagt noch, ja, es ist halt Open Source, aber es hat kein GPL. GPL ist ja viral, ist ja böse, beißt ja alles weg, ist ja Krebsgeschwür.
Ja,
Microsoft spreche jetzt sozusagen. Und vielleicht.
Wie Microsoft spricht. Microsoft sind voll die netten Leute, hey.
Ja, stimmt, die machen alles Open Source und nachdem sie festgestellt haben, dass auf ihrer blöden Cloud halt nur noch Linux läuft, machen sie jetzt einfach alles Open Source. Und dass Windows 10 nicht benutzbar ist, habe ich die Woche einfach selber wieder mitgekriegt.
Ich glaube, ich weiß, warum Microsoft alles Open Source macht. Die haben in ihrem Kernel irgendwo so ein Stück GPL gefunden, die so, jetzt sind wir dran. Komm, wir machen ganz langsam alles Open Source und sagen wir, übrigens, sie haben da dieses eine Stück GPL-Code gefunden, aber jetzt kein Problem mehr, wir haben alles Open Source. Nice. Also das ist mein Plan. Ich glaube, das ist auch die Wahrheit einfach.
Ja. Okay.
Alles andere wäre reine Spekulation.
An der HDM wird ja jetzt auch auf Windows 10 umgestellt.
Ja.
Also zumindest bei uns im Studiengang. Und die Umstellung machen, die fluchen auch, weil irgendwie das klingt jetzt so ähnlich, als würde man Ubuntu-Versionen dann irgendwie sagen, ja. In der Windows 10 Version 16.04 geht irgendwas nicht, was in der 15.11 noch ging. Und ich habe gedacht, Moment, es klingt alles so, als wären die jetzt hier auch auf Ubuntu-Distribution umgestiegen.
Ja, ich sag's dir.
Guck mal, Microsoft 04, hat was? Beschlossen, Open Source zu machen. Sie machen es konsequent.
Ja? Sie machen einfach alles kacke.
Auf jeden Fall geht die Verbindung zum AD und bla und die Profile. Ich meine, ich hänge mich da nicht rein, ist halt Microsoft. Nicht so wie es in der Vorversion irgendwie geht und jetzt überlegen sie halt die alte Version zu nehmen und dann Updates auszuschalten und ich denke mir immer nur,
nein.
Ja, Microsoft, genau, das ist der Plan, ja, man bringt Windows 10 raus und dann versucht man halt, müssen die Admins halt irgendwie alles verbieten, dass sich irgendwas updatet, weil es halt danach immer nicht geht.
Die alte Version zu nehmen und Updates auszuschalten, ja. Das klingt jetzt nicht so wie eine dauerhafte Lösung.
Das war auch mein Text dazu, aber ich meine, im Endeffekt, wenn alles andere nicht geht, lasst halt einfach Windows 7 und wartet, bis es einfach nicht mehr geht und stellt halt danach auf Linux um, weil...
Dabei haben die doch schon Vista übersprungen, Windows 10 muss doch jetzt gut sein. Es ist nicht immer so diese...
Die haben doch die 9 nur übersprungen, weil sie gedacht haben, ja, alter Code, der irgendwie auf Windows 9X testet,
wenn die nach,
geht
wenn
halt
die
nicht mehr.
Wenn die einen Grep nach Windows 9 machen, genau. Ja.
Das war tatsächlich die beste Erklärung. Eine andere Erklärung war, dass sie sich nicht getraut haben, gegen macOS 10 ein Windows 9 antreten zu lassen.
Das ist mindestens genauso absurd.
Nee, da fand ich die Erklärung viel besser. Dass der meiste Code, der meiste Windows-Code, den es in diesem Internet noch runterzuladen gibt, testet halt, ist es ein Windows 9X? Dann tu das. Ja, ja, doch, ja. Doch, genauso würde es sein.
Ja, die ganze gute Shareware funktioniert da nicht mehr. Ja. Naja. Also das kann man auf jeden Fall auch denken. Genau, jetzt haben wir das.
Ja, aber wo wir gerade bei dem Umstellen auf Linux dann sind, ja. Einen weiteren Impuls für die Zukunft von Linux auf dem Desktop gibt sicherlich, dass Microsoft auch an anderer Front jetzt noch dafür kämpft, nämlich mit einem Neustart für Skype auf Linux.
Schon wieder, aber das ist nicht die gleiche News, die wir schon mal vor 4 Wochen hatten, oder?
Letzte Woche? Wir haben noch letzte Woche.
Hattet ihr das letzte Woche?
Oh, sorry. Ja, macht nee, keine Ahnung. Also wir haben darüber geredet, dass es quasi nur dieses Webinterface-Ding
ist. Ja, ja, das ist immer
noch. Das ist das, oder? Nur, oder?
Doch.
Sie verpacken das, genau, sie wollen das jetzt ordentlich verpacken und das Ganze benutzbar machen. Also wesentlich ja, benutzbar und kompatibler auf einem Linux-Desktop.
Genau, ja. es ist halt ein Chrome-Webview. Mehr ist es halt nicht.
Das ist so geil. Das ist das, was ich mir überlegt habe. Okay, wir machen dieses Webinterface-Ding, aber wir machen einfach ein Chrome drunter, damit es immer funktioniert. Damit die Leute nicht auf eine Idee kommen, irgendwie Firefox oder so zu benutzen.
Genau, deswegen macht Microsoft ein Chrome drunter.
Ja. Das ist geil einfach. Ja, also den Internet Explorer haben sie ja noch nicht open sourced, was aber bestimmt noch kommen wird. Und dann kannst du auch einen Internet Explorer drunter machen.
Ja, aber der Internet Explorer wird doch jetzt Edge.
Ja. Ja, der Edge. Spartan. Spartan Browser
war es. Ja, Spartan, was. Genau. Stimmt, so hieß er ja.
Spartan Browser. Da war was, ja. Nee, aber der genau, der kommt da drunter. Und die haben doch schon irgendwie ihre.
Nee, die portieren
ihre
jetzt
JavaScript,
auf EE5.
Die haben doch schon ihre JavaScript Engine oder sowas open sourced. Erst vor kurzem.
Wir open sourcen alles.
JavaScript. Ja, wie gesagt, die haben Angst einfach. Die haben da irgendwas drin versteckt.
Los, Leute, sucht. Was will Microsoft verbergen in ihrem Quellcode?
Die werden bestimmt gerade von so einem Edward Snowden so unter Druck gesetzt, aber intern nur, ja. So, ich hab das hier. Und ich gebe es an die Medien und dann seid ihr so dran. Und so, nein, okay, wir machen alles open source.
Oder ist es vielleicht der War for Talents, der sie dazu zwingt, weil sie gemerkt haben, dass die Leute halt einfach dahin gehen, wo es cool ist und man nicht an Closed-Source-Zeug schaffen muss?
Das kann auch sein. Das wäre natürlich eine langweilige Alternative, als das GPL im Kernel drin.
Okay, wir bleiben bei der GPL-Story. Das ist viel cooler.
Ja.
Genau, die wollen einfach nichts Virales haben und Open Sourcen deswegen halt ihren Teil und versuchen so das Linux-System quasi zu übernehmen.
Unter Druck, genau.
Und so. Unter Druck zu setzen mit lauter BSD-Software.
Ja, genau.
Ja. Ich habe ja auch gelesen, dass Netflix total viel auf FreeBSD setzt. Kam auch gerade über den Ticker irgendwie.
Kann man schon machen.
Warum auch immer.
Ja, du nimmst halt irgendwie das, was bei dir funktioniert und irgendein Typ hat gesagt, FreeBSD und dann haben die auf einmal gesagt, ne, okay, keine Ahnung. Okay,
also Netflix setzt total auf FreeBSD.
Und warum? Finden die es geil einfach? Oder?
Du, es ist nur vorhin vorbeigeflogen.
Okay.
Bei Netflix ist das doch so, dass die intern eine recht autarke Teamkultur haben. Das heißt, die bauen recht viel, also ist ja sowieso einer der Vorreiter oder einer der großen Namen in diesem ganzen Microservice-Hype. Und die erlauben den Teams wohl, den kompletten Technologie-Stack selbst zu bestimmen. Und wenn da jetzt eine Handvoll Teams mittlerweile sagt, wir nehmen als Kernel hier FreeBSD und kein Linux, dann kann das schon ganz schnell dazu führen, dass jemand sagt, Netflix macht nur noch FreeBSD. Ich weiß aber nicht, wie viel das dann auf die Masse der Systeme, die bei Netflix laufen, tatsächlich was dran ist oder ob das einfach nur so ein Hype-Thema ist?
Für Ars Technica ist es genug. Also irgendein Typ hat gesagt, die machen FreeBSD, weil
sie machen FreeBSD.
Und dann machen sie es halt jetzt. Dann können wir einen Artikel drüber schreiben, nochmal 5 Seiten mit irgendwie 3x Klicks through und das ist fertig.
Also openconnect.netflix.com irgendwie FreeBSD. Ja, ja. 10 mit Nginx.
Alle guten Sachen. Nginx voll FreeBSD.
Ja, yeah, FreeBSD mit Nginx machen sie irgendwie alles.
Ja gut, aber wenn sie eh nur ein Nginx machen, kannst
du also da Netflix
kannst du auch Fuchsia darunter runterschneiden.
Yeah. Netflix Digital Streaming Content using a combined of intelligent clients and a central control system and a network of open connect appliances.
Bla, 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 bla.
Und das ist alles.
Alles nur Bullshit-Wörter.
Das sind Bullshit-Wörter aneinander, aber es heißt, sie benutzen FreeBSD 10. Und deswegen muss es gut sein.
Muss gut sein.
Wo waren wir denn jetzt eigentlich? Wir waren da bei Linux, Skype für Linux.
Ja, Skype, genau.
Ah. Ups. Skype für Linux, BIM und Netflix ist total cool, weil wir benutzen OpenBSD.
Geil.
Oder FreeBSD. Worum war ich jetzt?
Was jetzt? Free oder Open, Mann? Das ist ein Unterschied, hey.
Nee, das ist für mich alles.
Das ist nicht das Gleiche.
Ich weiß.
FreeBSD ist mehr Freiheit, glaube ich.
Ja, ja.
Und OpenBSD ist mehr so, fuck
nur,
ihr euch,
ich wir benutze nur NetBSD. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst.
Okay, was ist der Unterschied?
Ja, siehst du? Nee, eigentlich benutze ich ja PC-BSD.
Gibt's aber alles nicht mehr, oder?
Natürlich
gibt's alles nicht mehr. NetBSD waren die mit dem Kugelfisch, oder?
Nee, das war doch
Open. Nee, das war
Open. Ach, das ist Open.
Oh, ja, das kannst du nämlich bei Open SSH.
Wie war das mit dem Teufel?
Ja, genau. Open SSH hat nämlich diesen Kugelfisch. Und daran weiß man es gleich. Davon weiß man es gleich. Und die sind nicht Free SSH nämlich, sondern Open SSH. Und NetBSD ist eine Flagge einfach. Also, keine Ahnung. Sieht ganz schön scheiße aus. Funktioniert bestimmt auch. Also, es gibt bestimmt gute Leute dahinter.
Funktionieren bestimmt alle. Ich benutze nur PC-BSD, weil ich benutze ja schließlich einen PC. Und nicht einen Amiga. Weil Amiga-BSD gibt's bestimmt nicht.
Doch. Gucken wir mal. Oh, doch, gibt's. Also OpenBSD Amiga gibt's. Ja, okay. Genau, also das kannst du dann auf deinem Amiga laufen lassen, das OpenBSD.
Ja.
Ist geil.
Genau. Da kann ich auch so ein altes Debian.
Oh, nee, nehmen. Es gibt Amiga-BSD, sorry.
Amiga-BSD. Hm.
Ja, sorry. Gut. Warte, okay. Ich verlinke das hier mal. Aber das ist nur... Weiß nicht, was ist das für eine Sprache? Ah, nee. Ah, das ist schon Englisch, aber irgendwie sieht es kaputt aus. Hier, Ubuntu Guzzi no Meek on Skype. Ja?
Gesundheit.
Aber ich glaube, das ist so eine übersetzte Bullshit-Seite, einfach so eine Spam-Seite, die irgendwie so Zeug von allen Seiten klaut. Naja, egal.
Sollte man jetzt dringend sich installieren. Windows 10 ist immer auf einem absteigenden Ast. Linux übernimmt demnächst den Desktop. Also jetzt auf die exotischen Plattformen gehen und sich AmigaBSD installieren.
Wir installieren unsere Serverfarm auf AmigaBSD. Sobald es ein Typ bei irgendwo in irgendeiner großen Firma gemacht hat, kommt aus Technik direkt AmigaBSD überall in der Firma. Bei Microsoft.
Ja,
ungefähr so. AmigaBSD war übrigens bloß ein Blog, der über Amiga und BSD redet. Also ich hab's mir spannender vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist egal. So läuft die Sache.
So,
okay.
Warte.
Jetzt kommen wir zurück zum Kontext, oder?
Ja, genau. Weiter durch die News.
Ja. Sind wir bei den PGP-Schlüsseln, die im Umlauf sind, die alle gefaked sind. Also wenn ihr verschlüsselte Mails benutzt, ja, alle anderen können
jetzt schon mal weg,
ja, alle anderen können schon mal weghören.
Genau, könnt jetzt Moment, mal ganz kurz
also genau, weghören. Ja, hört mal zu, wenn ihr PGP verwendet und einfach so Schlüssel von irgendwelchen Servern ladet und darauf vertraut, dass die schon die richtigen sind, da ist gerade einiges im Gange.
Also die Frage ist halt, was ist denn der Angriffsvektor?
Jemand verschlüsselte Mails zu schicken, die er nicht lädt.
Die kann er dann nicht aufmachen und dann nervt man ihn so sehr, dass er dir die unverschlüsselt zurückschickt oder so? Ich weiß es nicht. Weil, also keine Ahnung.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Ja, ich meine, es könnte
also
dir
jemand
eine verschlüsselte Mail schicken und du fängst die
ja,
ab.
Ja, aber weil also wie krass musst du denn das da im Voraus schon geplant haben? Du musst erst mal wissen, dass du verschlüsselte E-Mails verschickt, ja? Dann musst du wissen, dass er vorher noch nicht diesen Key abgeholt hat vom Key-Server.
Ja.
Dann musst du quasi diesen Key generieren. Dann musst du quasi diese E-Mail abfangen zwischen diesen zwei Mail-Servern.
Ja.
Die auch noch Krypto untereinander sprechen.
Vielleicht.
Die vielleicht auch noch Krypto untereinander sprechen.
Ja,
und dann kannst du die auspacken, dann kannst du die wieder verpacken für ihn und dann weiterschicken.
Hast du Krypto-Man in the Middle gemacht?
Also ich.
PGP-Man in the Middle.
Ich glaube, das ist so ein Ding, weil es geht und dann hat mal wieder einer das gefunden, dass du bei GPG hast du ja immer noch diese Short-Keys oder so, diese Serials, ja, und die sind halt viel zu kurz, sind irgendwie bloß ein paar Byte lang.
32-Bit.
Genau, 32-Bit, das sind quasi nix, ja.
Ja, nix lässt sich in 4 Sekunden errechnen.
Genau, und dann kannst du für alles so einen Key generieren und dann kannst du eine Signatur...
Kannst die Signaturen auch noch...
Achso, ja, gut, also...
Und
ja, genau, und dann kannst du so tun, als wärst du Linus Torvalds vielleicht. Also das wäre vielleicht noch die zweite Sache, also... Du kannst natürlich Man in the Middle machen und dann quasi das, aber du könntest auch eine E-Mail signieren, die dann so aussieht, wie als wenn die von Linux Torvalds oder von Steve Jobs kommt.
Ja, genau. Oder du könntest natürlich sagen, guck mal, ich bin der Linus Torvalds, schreib mir doch mal unter dieser Adresse einen Mail verschlüsselt mit diesem Key. Ich antworte dir auch drauf, dann weißt du, dass ich bin.
Ja.
Und dann kannst du ihn voll anblöken und sagen, du Arschgeige!
Haha.
Ja. Kannst du das Niveau von der Kernel-Mail-Liste machen und den einfach zusammenstellen.
genau.
Aber das ist einfach mal rächen.
Nee, aber das Ganze wird dann ja quasi so schnell auffallen, wie wenn die anderen Leute mal wieder versuchen, irgendwie bei Bitcoin irgendwie zu tun, als wären sie andere Leute, als wären sie quasi Satoshi oder so. Es fällt halt dann quasi innerhalb von 10 Minuten oder so auf, ja.
Ist auch also, gut. Wenn ihr, kommen wir nochmal zurück, wenn ihr verschlüsselte Mails mit PGP, GPG schreibt, und die Keys nicht eh schon runtergeladen habt und eben immer dieselben verwendet, sondern ihr gerade welche oder in letzter Zeit gefetcht habt von einem Server, müsst ihr halt zurzeit mal den Fingerprint überprüfen. Die meisten Serverbetreiber sind jetzt schon mittlerweile schon hingegangen und haben diese Fake-Keys irgendwie aussortiert, dass die in der Suche nicht mehr auftauchen. Aber es könnte halt immer noch sein, dass ihr euch jetzt gerade in den letzten paar Tagen so einen eingefangen habt. Das heißt, wenn ihr verschlüsselt mit irgendjemand kommunizieren wollt, lasst euch halt erstmal den Fingerprint von demjenigen vorlesen oder guckt, dass er, weiß ich nicht, vielleicht hat er dann ja auch immer in eine E-Mail reingeschrieben. Also ziemlich viele Leute schreiben den ja auch, zumindest den Fingerprint in der E-Mail vorher nochmal irgendwo oder haben den irgendwo abgeglichen. Ich meine, wenn er irgendeine Zeitung, Linux-Magazin oder wem auch immer verschlüsselte Mails schicken wollt, dann müsst ihr halt in dem Magazin mal kurz nachgucken, wie der Fingerprint aussieht. Und müsst ihn halt vergleichen. Und nur wenn der stimmt, dann solltet ihr die Mail auch entsprechend losschicken. Ansonsten.
Genau. Und wenn ihr eine signierte E-Mail bekommt, dann dürft ihr nicht immer alles approven und sagen, dass es super trusted ist, sondern ihr müsst quasi mit den Leuten reden.
Wo wir gerade beim PGP Keys waren, es gibt auch eine Key Signing Party auf der FrostCon.
Gibt es immer noch?
Ja.
Ja, war ich auch überrascht von, als ich das gelesen habe, aber es wird sie geben und ich denke, ich werde meinen Key mitnehmen und den signieren lassen.
Du meinst deinen Laptop?
Also, ich weiß nicht. Du meinst, du bist da, hast deine ID und
ja, du brauchst deine Long ID hier, vielleicht nicht deine kleine.
Ja,
ID.
Dein Fingerprint.
Ja, man muss halt alles dabei haben. Das stimmt. Das ist aber auch, ich bin immer wieder erstaunt über CA Cert, da bin ich auch Assurer. Kommen ab und zu immer mal wieder Anfragen rein, kannst du nicht? Und gerade bevor Let's Encrypt gestartet war und wie das mit Heartbleed und so umging, haben mich da echt ein paar Leute in Basel unten im Raum kontaktiert und mich gebeten, sie zu verifizieren.
Ich habe die alten Formulare noch, man musste ja irgendwie 10 Jahre oder sowas aufhalten oder 20 oder keine Ahnung Jahre aufheben, ich habe die alle noch, aber ich habe glaube ich in den letzten 5 Jahren keinen mehr
zertifiziert. Die haben irgendwann was umgestellt, dass du, um Assurer zu bleiben, nochmal so einen Test machen musstest. Da musste man sich dann irgendwie 20 Minuten mit ihrem Zeug da beschäftigen und dann so eine Online-Prüfung ablegen. Da habe ich mich dann mal so einen Abend durchgeklickt. Es war kein Abend, es war viel weniger. Also eben so eine Stunde gemütlich. Deswegen habe ich den Status noch und ich fand das ganz lustig, dass da tatsächlich Leute noch Interesse dran haben, weil ich eben eher das Gefühl hatte, dass es relativ ausgestorben ist, nachdem sie es ja nie geschafft haben, ihre Root-Zertifikate wirklich zu verbreiten, dann irgendwann aus Ubuntu auch noch rausgeflogen sind.
Ja, aus Debian, ja, genau.
Ja, genau, aus Debian, ja. Das war dann sehr schade.
Ja, nee, ist tot. Also sehe ich nicht.
Ja, CSR hat ja auch keinen Use Case mehr jetzt.
Ja, das ist irgendwie.
Also ich meine, das war davor immer schon kritisch, weil du ja quasi dann das Root-Zertifikat nirgendwo drin hattest.
Ja, also in so ein paar Distros, wo es halt drin war. Aber wenn es selbst nicht im Browser richtig drin ist, dann es hat ja. Also ich meine ich glaube der Chaos Computer Club hat auch eine Weile das CA-Zertifikat verwendet, aber und auch schon lange nicht
so
mehr.
So oft so E-Mails bekommen sie, eure Website ist geburt.
Ja, genau, also ist einfach, nee.
Aber jetzt mit Let's Encrypt ist ja quasi fertig einfach.
Ja, nachdem sie es nicht geschafft haben, in die Browser zu kommen, ist es leider tot.
Schade, aber Let's Encrypt ist eh geiler, da kann man echt nichts sagen.
Ja.
Die Zertifikat-Halbwerkszeit ist halt sehr kurz.
Ist doch scheißegal.
Wenn man nicht laufen lassen kann oder will.
Ja gut, dann,
ist es halt.
Keine Ahnung, ist halt so wie Updates machen. Ich meine, du machst halt Updates alle 2 Monate oder so.
Ja, aber ich muss nicht alle 6 Monate mein Key neu generieren.
Ja, musst du ja auch gar nicht.
Und Schüssel machen, doch.
Ja, das ist doch alles Quatsch. Du doppelklickst dir dieses eine Skript oder dieses andere Skript oder irgendwie.
Will nicht, dass irgendwelche illegalen Skripte auf meinem Server laufen.
Du kannst ja legale Skripte auf deinem Server laufen lassen. Kannst ja auch selber schreiben. Das Ganze ist jetzt nicht so viel Magic dabei. Jedenfalls, also, das finde ich auf jeden Fall geiler als irgendwie jedes Jahr bei CA Cert irgendwie irgendwas zu machen zu müssen.
Ja, jedes Jahr war das nicht. Und ja, meine anderen Zertifikate, die geshoppten von StartSSL, die laufen jetzt auch gerade aus. Da muss ich mich jetzt auch drum kümmern. Ja. Aber die haben auch jetzt, was sind das, 2 oder 3 Jahre gehalten?
Kommt drauf an, wie du...
2 Jahre, glaube
ich. 2 Jahre auf jeden Fall, wenn du Level 2 bist. Und wenn du Level 3 bist, also dann hast du $100 oder was gezahlt, dann halten sie auch 3 Jahre.
Ja, also bei StartSSL gibt's jetzt auch so ein Let's Encrypt-Dingens.
Ja. Richtig, die haben ja eine Konkurrenz dazu aufgemacht. Das hatte ich auch gesehen,
ja. Ja, aber ich meine, Konkurrenz zu einem kostenlosen Dienst ist so...
Ja gut, StartSSL war für ein Zertifikat auch schon immer kostenlos.
Ja, aber du musstest das über diese Cancer-Webseite machen, hey. Und das
die
war
ist aber
mal
auch
richtig,
besser geworden.
Also da, wo ich die benutzt habe, habe ich mir gedacht, so holy shit, ja. Das ist einfach so ein Fuck you, weil sie sind die Einzigen und dann können sie alles machen, ja.
Ja, ja. Und diese, andererseits haben sie immer damit argumentiert, dass es so Fuck you ist, dass sie halt keinen Aufwand reinstecken, damit es auch ja nichts kostet.
Ach so, ja, nur für die Premium-User.
Genau. Ja, und das haben sie dann ja gesagt, ja, jetzt muss sich jemand hinsetzen und deine Identity checken und das dauert halt 1 Stunde und deswegen kostet sich $100.
Übrigens, Sea Assert ist auf der FrostCon.
Echt? Das habe ich noch nie mitbekommen.
Ja.
Cool.
Auf der FrostCon. Wahrscheinlich irgendein Typ, der
also noch zusammen da ist. Mit der Signing Party wollen sie wahrscheinlich wieder Azure-Punkte verhökern.
Ja, aber was ist denn der Use Case dann? Also quasi, du kannst ja mal zu dem hingehen und ihn fragen, warum gibt es euch noch?
Wer es nicht tut.
Was, ja. Was ist euer quasi euer Zweck?
Werde ich tun.
Danke.
Versprochen.
Ja. Oh, das ist schön. Das
also bin ich hier gerade durchgegangen und habe gesehen, ja, sogar von erst habe ich gedacht, ist es noch dieses, ist es tatsächlich FrostCon dieses Jahr nicht das?
Whoops.
Nee, aber sie meinen tatsächlich die FrostCon dieses Jahr. Also sie sind da.
Cool. Ja.
Gucken, haben sie schon irgendwo gesagt, dass sie, achso, das haben sie auch auf ihrer Webseite geschrieben. Ja.
So. Also wer kann man auch da vorbeigehen.
Warte mal, gibt's hier Why? Nee,
kommen wir,
auf der Webseite schreiben sie nicht, warum es sie noch gibt.
Ganz, ganz wichtigen Sachen des Lebens. Ein Wissenschaftler hat herausgefunden, also einer von 77, dass es nämlich Chemtrails gibt.
Nee, der hat das quasi, der konnte das nicht komplett ausschließen.
Ach so, okay. Also eigentlich haben 99% der Wissenschaftler gesagt, ja, nee, nicht, es gibt keine Chemtrails. Egal. Ja, pff. Also die Wissenschaftler haben gesagt, einige Wissenschaftler haben herausgefunden, es gibt keine Chemtrails.
Ich finde, so können wir das stehen lassen. Einige Wissenschaftler haben herausgefunden. Einige amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden.
Ja. Ja.
Also es geht hier um einen Survey zu der Leading Atmospheric Scientists gefragt hat, was sie denn davon halten, dass es quasi so eine Weltverschwörung gibt, dass Chemikalien in die Atmosphäre geblasen werden und damit dann die Leute zu, weiß ich nicht, was auch immer man
dumm
damit
zu machen.
Will, dumm zu machen, genau, und damit sie mehr Zeugs kaufen in China oder so. Genau, und das gibt quasi dieses Survey und das ist ein komplettes, also das ist so ein richtiges Paper, was das beschreibt, es nennt sich Quantifying Expert Consensus Against the Existence of a Secret Large-Scale Atmospheric Spraying Program. Quasi, und die Wissenschaftler beschreiben dort quasi, warum es das nicht geben kann, aufgrund dieser verschiedenen Tatbestände. Und jedes Mal, wenn dir irgend so ein Typ kommen sollte und sagen kann, ja, so Chemtrails, und sagst du, nein, hier gibt's ein Paper. Da wir haben 76 Wissenschaftler gesagt. Der eine hat gesagt, es ist nicht ganz sicher. die haben gesagt, dass es quasi keine Chemtrails gibt.
Ja, ja, gut, aber ich meine, mindestens 77 Leute sagen auch, dass es Bielefeld gibt und ich sage, nee, es gibt Bielefeld nicht. Also ich meine, wer hat jetzt recht?
Ja, nee, Wissenschaft ist einfach so, sind,
ja,
also, was
auch kommt, Wissenschaft ist eine Abstimmung über Meinungsstärke.
Genau.
So habe ich das auch gelernt.
Ja, genau.
Also, ich würde sagen, es gibt Bielefeld nicht und es gibt bestimmt Chemtrails.
Okay, alles klar.
Ja, also, kann nicht anders sein, diese 98% der Wissenschaft.
98,7 übrigens,
ja,
haben sie hier.
Ja, die irren sich total, weil ich sehe das immer. Ich sehe, da fliegen diese Flugzeuge und das ist da hinten so ein Zeug und das rieselt alles auf uns runter und es macht uns dumm.
Also in dem in diesem Artikel beziehungsweise in dem Paper, was sie beschrieben haben, haben sie auch so einen Kuchenchart.
Und dann glauben wir tatsächlich, dass es Bielefeld gibt. Wegen diesen Chemtrails. Deswegen glaubst du, dass es Bielefeld gibt.
Also in dem Survey of the 77 experts surveyed 76 said they had no encountered evidence that indicates the existence of a secret large-scale atmospheric spraying program. And 1.3%, in Klammern einer, said they had.
Siehst du? Der eine ist der einzig wahre.
Der
ja?
hat recht.
Der hat recht.
Der sieht's, die anderen ja. sind alle gekauft worden. Er hat sie ja. kaufen lassen. Ja. So ist es nämlich.
Nee, der andere hat die anderen gekauft.
So
nee,
ist es nämlich.
Scheiße. Auf jeden Fall, der eine hat recht.
Ja.
Ich sehe die nämlich auch immer fliegen.
Muss ja. der, weil der ist der Einzige, der sich traut, die Wahrheit zu sagen.
Ja, genau.
Ich finde übrigens, Chemtrails ist viel zu catchy. Wir sollten in Zukunft immer Secret Large Scale Atmospheric Spraying Program sagen.
Ja, sie kürzen es auch mit Slap ab.
Slap.
Ja. Nur nicht mal mit Slisasp.
Nee, nicht
Slisasp.
Nee, Slap heißt es. Slap. Und wenn dir es jemand erzählt, kannst du ihn direkt slappen. Bam.
Ja. Sehr gut. Felix, hast du mal einen Euro? Okay. Oder 1,50 Euro? Brauchst was zu trinken?
Ach, Junge, ey.
Junge, ey. Nee, was kostet das? 1,50, oder?
Eins.
Ich habe kein Kleingeld mehr.
Okay. Jedenfalls.
Ihr könnt ja noch weiter hier über... Ach nee, das nächste Thema.
Also das ist auf jeden Fall ein tolles Paper und es hat total die tollen Graphen und so drin und es hat auch bloß 10 Seiten oder so. Das ist ziemlich geil.
Aber zum nächsten kann bestimmt auch der Markus was sagen, dass
genau.
die DNS-Zone...
Erzähl doch mal was, Markus.
Oder?
Ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen. Ach. Ich habe mich über die News gewundert.
Okay, dann muss
okay,
ich
wir ziehen es nach hinten, Wir haben bestimmt noch was anderes. Okay, Patentrolle
ja,
bei der Arbeit.
Patentrollen kann ich was sagen.
Okay.
Ich fotografiere recht gerne und hat ab und zu mal Kontaktpunkte mit Flickr, weil es eine echt schöne Plattform ist. Felix, kannst du den Kopfhörer vom Ingo irgendwie anders hinlegen?
Echt? Hörst du mich so yep. hart?
Oh, nein, ich höre mich selbst wieder.
Okay, warte, dann mach ich mal so. Achso, warte mal.
Danke.
Shit. Warte, ich kann einfach hier ihn rausziehen. So. Go.
Das ist eine drastische Lösung, aber funktioniert.
Sehr super. Schön.
Und dann war es so, dass ich über die Flickr-App
ja.
leider keine Uploads mehr machen konnte.
Warum nicht?
Und der Usability-Fail da war halt, dass das die App nicht ganz klar gesagt hat, dass hier ist kaputt, es geht nicht mehr, sondern es ging halt irgendwie nicht. Und dann habe ich versucht herauszubekommen, was da eigentlich los ist und bin darüber gestolpert, dass Yahoo das abschalten musste und sich auf der Website tatsächlich auch dafür entschuldigt hat. Sie haben es aber leider nicht geschafft, ihre App so umzubauen, dass die App dann sagt, hier übrigens, es geht nicht mehr, sondern die App tat immer noch so,
als würd's funktionieren.
Als wenn der Upload funktionieren würde, genau. So, und die Geschichte dahinter, dass Yahoo die Uploads von Mobile Devices auf die Plattform abschalten musste, ist, dass irgendein Patent-Troll sich ein Patent geschnappt hat, mit dem es Gerichte davon überzeugen konnte, dass Flickr, also Yahoo, diese Funktionalität, diese überausragende Errungenschaft, Bilder-Uploads vom Handy machen zu können, geklaut hat
ja.
und unrechtmäßig verwendet.
What the fuck, ey.
Und
willkommen in der schönen neuen Welt, hey.
Genau, und das, obwohl Softwarepatente eigentlich in Europa gar nicht möglich sind. So, zum einen und zum anderen, die Krönung für mich war dann, wo ich dann endgültig gern angefangen hätte zu kotzen, als ich dann dort mitbekommen habe, oh, ich habe gesehen, der eine Link funktioniert nicht mehr, dass die Firma, die Yahoo dazu gebracht hat, so zu verfahren, dass es noch nicht mal eine richtige Firma ist, sondern ein auf Patentverwertung optimierter oder ausgerichtete irgendwie Troll. Genau, so ein klassischer Patent-Troll.
Fucking Bitches, ey.
Ja. Total für den Arsch. Und die Krönung des Ganzen ist dann irgendwie, das Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht sei für den 18. November anberaumt. Super. Und sie mussten aber irgendwann im Juli schon die Funktionalität wegkegeln, was vollkommen für den Arsch ist. Also ich meine dann mal so einen Dienst, ja.
Einfach super beknackt, ey. Was ist denn der Quatsch, bitte?
Nur in Deutschland?
Das ist ganz schön absurd, ja.
Das ist echt, da fällt mir auch echt
keine Softwarepatente. Naja.
Genau, dachte ich auch. Aber das Münchner Landgericht hat im April entschieden, dass Flickr gegen das Patent verstößt. Nur in Deutschland.
Ja, super.
Ich habe dann auch mir auf meinem Tablet die App aus dem ausländischen Store runtergeladen und damit kann ich wieder Uploads machen.
Das heißt, wird noch nicht mal nach der IP geschaut, sondern einfach nur nach der, quasi, wo das rund.
Also, ja, der iOS Store ist ja tatsächlich, der macht mehr Local Separation als der Google Store. Okay. Deswegen konnte ich das da auch so gezielt tun. Beim Google Store bin ich mir gar nicht so sicher, ob du da auch so länderspezifische Publications machen kannst. Ach, oder nicht.
Geht bestimmt. Du kannst ja sagen, dass bestimmte Apps noch nicht in Deutschland gibt und so.
Mhm, okay.
Aber das ist ja echt voll die absurde Sache, hey.
Tja, Juristen bei der Arbeit.
Sollen weggehen, sollen irgendwie andere Sachen machen. Irgendwie.
Die sollen irgendwie mal konstruktive Sachen machen und nicht immer nur so Blödsinn da.
Nicht nur Quatsch, aber das Problem ist, die haben so wenig zu tun. Sommerloch, machen sie halt so einen Quatsch, ja. Das ist immer das Gleiche. Echt, what the fuck, ey.
Okay. Naja. Krass. Was es nicht alle gibt.
Was ist nicht
so? Sieht's aus.
Aber es ist auch nirgendwo anders, oder was? Was ist
los?
Na gut, das Internet ist ja schon alt. Und,
das ist korrekt, ja.
Ja, und hat sich ja teilweise irgendwie aus diesem ARPANET irgendwie mal weiterentwickelt.
Ja.
Und irgendwie war es ja mal ganz wichtig, dieses Internet und irgendwie eine wichtige militärische Netzdingsi. Und aus der Zeit rührt einfach auch her, dass die USA, das Handelsministerium, soweit ich das noch weiß, die Kontrolle über die DNS-Rootzone hat. Also die sind Herr, die haben den Schlüssel über was halt bei den Root-DNS-Servern so eingetragen wird und was nicht. Mhm. Jetzt haben wir in den, was schon Ende der 90er, glaube ich, die ICANN ja gegründet. Und die sollte das schon, also die ICANN ist die Internet Corporation für Signed Names and Numbers. Ich weiß auch noch, ich habe damals auch irgendwie konnten sich irgendwie alle registrieren, alle Menschen dieser Erde konnten sich irgendwie registrieren und dann wählen. War ja schon so basisdemokratisch mal ganz am Anfang.
Ja.
Ich glaube, ich habe diesen Brief auch noch irgendwo, wo ich mich damals da registriert hatte und gesagt, ja, ich will wählen!
Und kannst du jetzt immer noch wählen oder ist es bis jetzt nicht mehr
cool? Mittlerweile haben sie das Konzept irgendwie geändert.
Jetzt musst du wahrscheinlich 10.000 Euro bezahlen und dann kannst du wählen.
Ja. Und dich irgendwo einkaufen, genau. Jedenfalls soll jetzt am 1. Oktober 2016 endlich diese Herrschaft über die DNS-Root-Zone, also das Handelsministerium wird dann diese Herrschaft abgeben und sie an die ICANN übertragen, dass okay. die jetzt selber entscheiden kann, was halt in der Root-Zone alles so passiert. Also das ist immer quasi das Punkt. Also eine Domain heißt ja immer zum Beispiel binärgewitter.de. Ja.
Ja.
Und dieses und dann unter Punkt hängt dann halt de und de ist ja bei uns die DENIC, die alles ja. verwaltet, was unter Punkt.de hängt. Aber was halt oft unter dem ersten Punkt hängt, das hat bisher die USA überwacht.
Ja, aber wie ist denn das mit diesen ganzen neuen Top-Level-Domains? Keine Ahnung, Punkt Business oder so.
Ja, ja, also das ist schon alles über die ICANN gegangen. Aber im Endeffekt hätte die USA sagen können, nee, das wollen wir jetzt aber nicht und hätten es dann einfach nicht gemacht. Aber es ist also in den letzten 15 Jahren passiert fast alles, was irgendwie mit dem DNS zu tun hat, schon innerhalb der ICANN. Und da gibt's halt Vertreter für verschiedene Länder. Und
jetzt ist es quasi nur offiziell, oder?
Bla. Und jetzt soll endlich das, wofür sie auch endlich mal eigentlich mal gegründet wurde, nämlich die Oberaufsicht über alles, was mit DNS zu tun hat, in the Internet, dann quasi der letzte Punkt auch übertragen werden.
Okay. Uiuiui. Na gut. Und ist es was Gutes? Schon gut, oder?
Mehr Demokratie.
Warte mal.
War da jetzt irgendwas gebaut?
Ich hab gerade mal...
Jetzt höre ich gar nichts
mehr. Ingo, du sollst nichts an deinem Computer machen.
Tut mir leid, ich muss jetzt hier mal kurz bei dem Markus knistert. Ich weiß nicht, bist du wieder da, Markus? Ist er wieder da?
Nee. Du hast es kaputt gemacht, hey.
Kaputt gemacht.
Junge!
Ja, ich wollte es jetzt kurz resetten.
Oh Mann, ey. Einmal mit Profis, hey.
Hey. Du, wieso gehst du schon wieder? Bist du schon wieder müde? Kann doch nicht sein.
Stille in der Leitung.
Yeah.
Mich noch?
Das wird alles rausgeschnitten übrigens.
Das wird nicht rausgeschnitten. Blödsinn. Hörst du uns wieder?
Warte,
Nee.
Oh Mann, ey.
Ja, er hat gesagt, bei ihm knistert so doll.
Bei ihm oder bei uns?
Bei ihm. Knister, knister, knister. Ja. Gut, dann mach einfach mal weiter. Ich guck mal, dass ich das hier einmal
okay
repariere. So.
Okay, warte, jetzt gucken wir mal weiter. Was sind die nächsten Themen? Ich glaube, wir sind alle durch alle traurigen Themen durch. Und jetzt haben wir nur noch ein echtes Thema. Und das hatten wir so lange nicht mehr.
Ja, eigentlich.
Und zwar total spontan.
Total spontan. Eigentlich wollten wir das ja auch.
So. Da ist wieder was. Das
jetzt
war's.
Zurück. Back to the game.
Genau, ich wollte dann Knistern wegmachen und dann muss ich hier einmal das Audio-Interface irgendwie resetten.
Oh Mann, ey.
Keine Ahnung, was sich da dann verspinnt. Sollte jetzt weg sein, oder?
Ja, also viel besser. Wieder wie neu.
Ja, wir hören das Knistern nicht, aber Fladdy hat es auch schon mehrfach gesagt, dass so irgendwie nach einer Zeit sich irgendwas hier aufbaut. Und dann muss man einmal kurz einen Reset machen und dann ist alles wieder gut. War das dummerweise genau, wo du einen Satz anfangen wolltest. Ich hab gedacht, dann mach ich jetzt kurz.
Und dann hast du kaputt gemacht.
Und dann war's kaputt.
Tja.
Unglaublich.
Ja. Gut. Also, DNS-Ruhezone geklärt. Kommen wir zum Thema Passwortmanager.
Passwortmanager.
Ja, und zwar greife ich damit ein Thema auf, was ich bei meinem letzten Besuch angesprochen hatte am Kongress. Kurzer Recap, da war ich dabei, mich umzuschauen, was ich denn statt LastPassword benutzen kann, weil mir dieses Remote in der Cloud, die ich selber nicht unter Kontrolle hatte, nicht so richtig geschmeckt habe.
Die hatten doch jetzt schon wieder irgendwie so ein...
Die hatten schon wieder ein Incident. Immer noch sind keine User-Daten verloren gegangen oder zugreifbar geworden, anscheinend. Aber trotzdem ist es nicht vertrauenserweckend, dass sie, andererseits ist es natürlich cool, dass sie drüber reden und es transparent machen. Das ist schon in Ordnung. Und wenn das stimmt, und es gibt bis jetzt keinen anderen lautenden Beweise, dass die Userdaten tatsächlich nicht rauskommen, dann stimmt ja konzeptionell bei ihnen auch was. Das ist insofern schon mal in Ordnung. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich meinem Bauchgefühl dann nachgegeben und mich weiter umgesehen und bin über NPass gestolpert, NPass.io. Und das ist eine Standalone-Software erstmal auf dem Gerät eurer Wahl, ist praktisch für alle Plattformen verfügbar.
Okay.
Und hat die großartige Option, also was mich dann direkt sehr hellhörig hat werden lassen, dass man über seine Own oder neuerdings Nextcloud synchronisieren kann.
Aha.
Und das heißt, man hat alles unter Kontrolle. Das Zeug ist lokal auf euren Maschinen. Wenn ihr synchronisieren wollt, dann passiert das über eure eigene Cloud und es wandert nicht irgendwo ins unendliche Internet.
Das ist gut.
Ja.
Das ist so ähnlich wie Firefox Sync, was du auch eine Zeit lang ja selber aufsetzen konntest.
Aber das war zu kompliziert, oder? Ich glaube, hat das gemacht, ohne
Witz. Ewig kompliziert, genau. Und dann haben sie jetzt die Funktion ja auch in irgendeiner Firefox-Version wieder rausgenommen.
Weil zumal das ja auch quasi Ende zu Ende verschlüsselt war, oder? So.
Ja, aber trotzdem willst du die Daten ja eventuell selber hosten. Da war dieses Firefox Sync schon einfach eine gute Idee.
Ja, das stimmt.
Aber mittlerweile kannst du es halt nur noch über die Cloud von irgendwie Firefox, Mozilla machen und nicht mehr selber hosten.
Ja, genau. Also das
okay, und dieses NPass läuft, genau, auf Linux, Mac, Android, iOS,
Windows, BlackBerry anscheinend. Es sind sehr viele Logos auf der Seite.
Die haben alle Logos genommen, die sie gefunden haben.
Und wie funktioniert das dann?
Solange man, das ist ein ganz gut verschlüsselter Passwort-Store einfach. Das ist ein recht simples UI. Du speicherst halt klassisch, wie man sich das so vorstellt, einfaches Formular, Benutzername, Kennwort, Kommentarfeld. Dann gibt es ein paar Kategorien, um die Übersicht zu bewahren, wenn man sehr viel drin abgelegt hat. Das ist soweit alles sehr straightforward und ohne viel Geschnörkel. Solange man nur auf einem Gerät bleibt, ist es auch komplett kostenlos, gar kein Problem. Auf dem Desktop ist es anscheinend sowieso immer kostenlos, auch wenn man anfängt zu synchronisieren. Die Synchronisierung mit Mobilgeräten funktioniert allerdings nur für bis zu 20 Items. Und wenn man mehr synchronisieren will, dann muss man auf den jeweiligen Plattformen die kostenpflichtige App kaufen oder das Upgrade auf die Pro-Version machen. Was erstmal etwas teurer ist als so die Standard-App, die man kauft. Das sind dann nämlich 10 Euro.
Gut, aber das ist dann nur einmalig. Und ich meine, bei allen anderen ist es ja
genau,
monatlich.
Genau, es ist erstmal nur einmalig. Sind wir ehrlich, einmalig bedeutet heutzutage wahrscheinlich so, man kann mal davon ausgehen, dass man jetzt dran 3 Jahre eine Lösung hat. Wahrscheinlich. Ja, weil
funktioniert
selbst wenn sie jetzt dann. Genau, selbst wenn sie jetzt nichts mehr patchen, wenn sie jetzt pleite gehen, kann man die wahrscheinlich noch so lange nutzen und dann ist irgendwann wirklich Schicht im Schacht. Aber irgendwo von soll ja das auch gebaut werden, was dann man da so nutzen will. Von daher bin ich da auch bereit, diese Apps zu kaufen. Sie haben neben den Standalone-Apps für die verschiedenen Plattformen haben Sie auch eine Browser-Integration, was mir auch sehr wichtig war. Also das hat zum Beispiel Keepass nicht so gut aussehen lassen, als ja. ich nach einer Alternative gesucht habe, dass es eine Browser-Integration gibt. Und die hat Enpass auch und die funktioniert auch.
Okay. Ja, gibt's bei Keepass, aber ist umständlich.
Keepass 2 oder so auch nur, ne?
Ja, und auch nur bei Keepass, nicht bei Keepass X. Und
ja, genau,
das meine ich. Irgendwie so ein Extra, und es war ja auch so irgendwie.
Keiner wollte das so richtig haben.
Ich kenne viele Leute, die es benutzen, okay. Aber das hatte ja auch irgendeine Sicherheitslücke letztens, wenn ich mich noch
alles
recht,
immer
recht erinnere.
Alles kann man kaputt machen.
Und ja, Keepass alleine ist natürlich wieder so eine komische Mono.net-Anwendung, wer auch immer das braucht.
Ja.
Deswegen benutze ich ja Keepass. Genau. Deswegen benutze ich ja gerne Keepass X, aber da ist halt die Integration im Browser nicht so richtig. Ja, und dann wäre das hier eine nette Lösung. Okay, ist natürlich, ja, du hast gesagt, es kostet was, also es ist kein Open-Source-Produkt oder sowas, sondern ja, kommerzielle Software. Und wie funktioniert es dann? Ich habe, wenn ich es auf meinem Mobiltelefon benutze, sehe ich dann die Daten in meinem Chrome und Firefox auch, oder was?
Ah, die Integration in den Mobilbrowser habe ich jetzt in die Tiefe nicht ausprobiert. Hm. Da habe ich dann tatsächlich immer aus der App das Passwort dann kopiert und über die Zwischenablage eingefügt.
Das ist auch umständlich.
Man kann jetzt, wo ich drüber nachdenke, man kann, wenn man auf einem Passworteintrag im Store ist, kann man sagen, im integrierten Browser öffnen. Dann kommt man auf die Seite und kann dort direkt das Formular ausgefüllt bekommen und dann direkt auf Login klicken und weitergehen.
Gut, funktioniert natürlich auch. Immer nur, solange sich die URL der Seite dann nicht ändert wahrscheinlich und der Mechanismus. Weil wenn die halt ein Update machen, dann könnte es sein, dass es dann halt nicht mehr geht.
Ja, also deren Zeug
basiert. Genau, dann muss man da seinen Eintrag im Passwortstore aktualisieren. Ja.
Also deren Zeug basiert auf SQL Cipher, was quasi so ein SQL-Verschlüsselungsdings Open Source Produkt ist, beziehungsweise Produkt und Open Source Version.
Ja.
Also
konzeptionell machen sie nichts Neues. Das machen sie auch relativ transparent auf der Website, dass sie nichts Neues machen. Sie stöpseln es einfach nur nochmal ordentlich zusammen.
Ja, aber was sie zum Beispiel nicht können, ist Two-Factor-Authentication. Also das habe ich jetzt nirgendwo gesehen.
Brauchst du nicht.
Wie brauchst du nicht? Wie?
Two-Factor-Authentication brauchst du, wenn du einen Server hast, auf den du dich einloggst. Das, was du hier tust, ist alles lokal.
Nee, das ist Quatsch. Also wenn du quasi, also ein zweiter Faktor ist ja immer dafür da, wenn du sagst, dass nur was Wissen dir nicht genug ist, um deine Daten zu entschlüsseln. Aber wenn dir jemand dein Handy klaut und dein Passwort weiß, wenn dir jemand diese Datenbank quasi, wenn du die irgendwo hingelegt hast, zum Beispiel auf dein GitHub oder so, ja, und der dein Passwort weiß, dann wirst du halt geowned, ja. Und wenn du ein Zwei-Faktor-Authentication hast, dann wirst du nicht geowned. Und quasi, es geht um den zweiten Faktor, der dir die Möglichkeit bietet, sagen, es reicht ja nicht, was zu wissen, sondern du musst auch noch was haben.
Ja gut, das könnte dann Dienst anbieten, bei dem du dich halt einloggen willst.
Ja, also die sagen, du kannst so überall hin synchronisieren, du kannst auch auf Dropbox synchronisieren und so.
Ja.
Also aber die Sache ist ja, dass
bei damit haben sie halt keine Möglichkeit mehr, eine sinnvolle Two-Factor-Authentication zu implementieren, oder?
Es kommt drauf an, würde ich sagen. Also ich denke,
das sollten
also
halt
zum
die
Beispiel,
Dienste machen, bei denen du dich einloggen willst.
Nee, zum Beispiel bei Keepass hast du die Möglichkeit, so ein YubiKey quasi noch mit dran zu stecken, zu deinem Passwort dazu. Mhm. Und dann hast du zwei Faktoren. Weil dann hast du einmal was du in der Hand hast, wo du draufdrücken musst, und dann hast du was du wissen musst, was dann quasi dein Passwort ist. Und das sind dann halt die zwei Faktoren. Und wenn du hier nur einen einzigen Faktor hast, dann ist es natürlich immer ein bisschen problematisch.
Okay, das heißt, es würde so aussehen, dass du an einem PC den YubiKey hast und auf deinem mobilen Endgerät über den Fingerprint gehst.
Ja, irgendwie sowas, genau. Also sowas könnte man sich dann überlegen. Aber es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, sowas zu implementieren. Man muss nicht immer einen Service haben, der den SMS schickt. Also, genau. Oder du könntest ja auch, keine Ahnung, du könntest ja auch zum Beispiel sowas machen wie so ein Token auf deinem Telefon, wo du deine PIN, die quasi zeitgesteuert sich erneuert, die du dann bekommst. Also sowas gibt's ja auch noch. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Aber die haben hier gar nicht, also quasi wirklich nur Passwort und dann hast du gewonnen.
Ja.
Und wenn dein Passwort
auch... Das ist das Masterpasswort.
Genau, und wenn du dein Passwort verlierst, dann hast... Oder wenn du dein Passwort zu einfach gewählt hast, dann hast du auch verloren. Aber ich glaube, die haben irgendwie super 5 Millionen Drehungen von PBKDF2 oder sowas.
24.000 ja, okay. PBKDF2, genau. Ja, das stimmt. Auf den Mobilgeräten kannst du zusätzlich aber deinen Fingerabdruck hinterlegen oder es damit verknüpfen. Ja. Unter Windows 10 kannst du auch mit diesem Windows Hello Dienst dieses Windows, ja, ich benutze kein Windows, ich weiß es nicht genau. Ich habe davon gelesen, dass es dieses Feature gibt. Ja. Wie gut das funktioniert, weiß ich nicht.
Okay, na gut. Also muss man halt nur wissen.
Genau. Ja. Ja, man muss wissen. Das ist das Passwort. Man muss das Passwort aus komplex genug wählen. Ich habe mich die ersten 2 Tage auch über meine Wahl geärgert. Mittlerweile habe ich es drin.
Aber musst du dann dein Passwort dann auf deinem Telefon irgendwie 5 Millionen Stellen eingeben oder was?
Jeez. Ja, deswegen ist das auf dem Telefon, kannst du zusätzlich die PIN nehmen oder deinen Fingerabdruck.
Aha, okay.
Wenn dein Telefon das hat. Also deswegen ist dieses Feature da sehr angenehm.
Okay,
alles klar. Auf der anderen Seite habe ich kürzlich eine Story gehört, warum man den Fingerprint-Sensor doch besser nicht nutzen soll.
Aber das ist in den USA,
nicht, da dran ist.
Das war das Ding in
den USA. Genau, weil sie dich zwingen können, deinen Finger da drauf zu legen. Ja. Sie dürfen dich aber nicht foltern, um ein Passwort preiszugeben.
Ja.
Sie dürfen dich nicht zwingen, ein Passwort freizugeben.
Genau, weil das eine ist ein Wissen und das andere ist
genau, das sind Merkmal. 2 Faktoren. Bam!
Ja, aber genau, einen Fingerabdruck musst du einfach abgeben. Das FBI sagt hier, Fingerabdruck.
Ja, aber wenn du halt nur deinen Fingerabdruck nimmst, dann hast du auch wieder nur einen Faktor. Das ist quasi nicht cool. Und das ist, also Fingerabdruck ist eh noch ein ganz anderes Problem,
ja.
Weil wenn du irgendwie, keine Ahnung, deine Tasse angefasst hast und die irgendwo hinstellst, oh shit, das ist dein Fingerabdruck
dran.
Fucking shit. Und es ist nicht so super...
Ja, ich gebe auch immer lieber meine PIN ein. Ja. Ich habe gar keinen Fingerabdruck gespeichert.
Also genau, aber das ist auch
nirgends
so, das ist aber auch so ein amerikanisches Problem. Ich glaube hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie ist es hier...
Weißt du, wenn du einen Reisepass willst, musst du deinen Fingerabdruck auch abgeben.
Nee, ich meine, wenn du dein Telefon nicht anlocken willst, ob sie dich dann deinen Fingerabdruck auszwingen können.
In England wirst du auch in Beugehaft genommen. Weiß nicht, wie das in Deutschland ist.
Genau.
Also die Engländer würden dich auch einsperren. Und dich so lange schmoren lassen, bis du...
Ja gut, ist aber auch nicht mal Europa jetzt. Das muss man ja auch überlegen.
Naja.
Europa schon, aber nicht EU.
Europa sind sie nicht, weil sie sind ja oben auf so einer Insel alleine.
Ja genau, und EU ist es ja auch nicht mehr jetzt.
Und EU sind sie ja eh nur...
Das kommt drauf an, was die deutschen Behörden hinter dem Kennwort vermuten, ob sie es dürfen oder nicht. Also sie dürfen dich zum Beispiel nicht zwingen, den Zugangscode zu deinem Tagebuch auszugeben, weil das Privatsphäre ist, absolut. Bedingungslos. Sie dürfen dich aber zwingen, das Kennwort zu deinem Bankdokumentenstore freizulegen.
Ja, aber da kann man es ganz einfach über die Bank fragen.
Habe ich mir das gemerkt.
Das ist so ein Quatsch.
Das ist eine andere Geschichte.
Das ist beim Handy Beispiel. Nicht, weil da ist ja sowohl mein Tagebuch als auch meine
Bank. Genau, also wenn du da deine sagst, du hast deine Tagebuch-App drauf. Und dann haben sie verloren, oder was?
So, würde ich mal sagen.
Tagebuch-App, können nichts anfassen. Tagebuch-App.
Habe ich da drauf. Ja. Sind meine intimsten Geheimnisse.
Genau, erzähle ich euch aber nicht. Jetzt nämlich stehen da drin. Und ihr dürft auch nicht aus Versehen reingucken, wenn ihr das Passwort erraten solltet. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
So.
Sehr okay. Achso, genau, ich wollte noch mein Passwort
Also Manager. Klingt auf jeden Fall interessant. Also danke für den Tipp, werde ich mir auch mal angucken. Wie hast du jetzt dieses Speichern gelöst? Speicherst du das in der OwnCloud oder hast du es bisher nur lokal? Ja, oder?
Ich synchronisiere über meine eigene Nextcloud OwnCloud Instanz. Und das, bis auf eine kleine Unschönheit, funktioniert das auch sehr gut. Die Unschönheit ist die, wenn man auf einem zweiten Gerät die App installiert und dann aus dieser Cloud den Store synchronisiert, dann merkt er sich nicht direkt, dass man das damit synchronisieren möchte, sondern der restored erstmal nur. Okay. Man muss dann nochmal den kompletten Dialog durchlaufen mit URL eingeben, Benutzer und Passwort eingeben, damit er dann auch weiß, er möchte auch synchronisieren. Das, finde ich, könnte man noch so weit optimieren, dass der direkt beim ersten Sync fragt, willst du das auch direkt für einen Sync benutzen, für den dauerhaften Sync, und dann übernimmt.
Okay. Okay, aber sonst funktioniert es auf Desktop und Mobile gut, auch unter Linux?
Ja. Linux habe ich es angeschaut, aber nicht länger benutzt.
Okay.
Das, deswegen. Ich gehe davon aus.
Und auf dem Desktop Browser Integration funktioniert?
Ja.
Okay. Ja, gut,
dann. Die funktioniert. Da fragt er dann auch immer fleißig nach, wenn man sich irgendwo einloggt, soll ich das jetzt speichern?
Ja, also ich meine, was man natürlich auch machen kann, ist sich einen Chrome oder einen Firefox nehmen und den halt einfach auf allen Desktops und Mobile Phones benutzen und denen ihren Sync verwenden, aber ja, dann hat man es halt auch in der Cloud bei denen hat die Daten halt in irgendein Rechenzentrum geschickt, wo die dann halt liegen.
Wäre halt so die Alternative. Man hat seine Passwortsammlung nicht separiert. Also ich bin ganz froh jetzt heute gewesen bei ein paar Sachen, wo ich mich länger nicht eingeloggt hatte, dass ich einfach dort nachgucken kann, da hast du da mal was drin gespeichert und ich habe jedes Mal einen Account gefunden. Und ich bin mir bei den Browsern nicht so sicher, dass das alles so zusammenbleibt, wie es soll. Und es ist für mich nicht so transparent wie ein separater Store.
Kann man.
Und das Schöne ist, dass man eben auch nicht nur einfach Benutzername, Kennwörter darin ablegen kann. Ich kann mir ja auch sichere Notizen machen, die ich darin ablege. Also wenn ich jetzt irgendwas, vielleicht nicht gerade Webseiten-Login-bezogenes habe, was ich mir aber nicht einfach nur auf einen Notizzettel in meinem Portemonnaie speichern möchte, sondern wo ich schon sicher sein will, dass da nur jemand drankommt, sprich ich, der da drankommen soll, dann bin ich ganz froh über diese kleine sichere Notizoption in dieser App.
Geht es dann schon als Tagebuch-App?
Vielleicht.
Also was ich gerade mehr in Benutzung habe, ist Pass, also the Standard Unix Password Manager. Das ist quasi so ein Unix CLI-Tool, was auf GPG und GPG-Keys und dem ganzen Krempel quasi aufbaut. Und das ist relativ cool zu benutzen unter der CLI. Und man kann es mit Standard In, Standard Output benutzen, kann Passwörter generieren und halt so Standardsachen. Es gibt wohl auch eine Android-App, aber nicht ausprobiert. Das Syncing funktioniert normalerweise über Git. Das heißt quasi, du hast einen privaten Git-Server und pushst da deine Datenbank hin, beziehungsweise deine ganzen verschlüsselten Dateien, und der synchronisiert die. Das heißt, du hast nicht nur quasi die Möglichkeit, das zu synchronisieren, sondern du hast auch die Möglichkeit, das revisionssicher zu synken. Das heißt, es ist auch immer klar, wenn du Sachen bewegst in deinem Repository, dann verschieben die Sicherheit, also auch in der Vergangenheit und so, ist relativ cool eigentlich, besonders auch, wenn man Passwörter verändern will und so.
Das klingt cool. Lässt sich darüber dann gerade mit Git das Teilen von Passwörtern in Teams realisieren?
Ja, also Pass unterstützt standardmäßig die Möglichkeit, mit mehreren GPG-Keys Sachen zu verschlüsseln. Ist quasi wie so eine E-Mail an mehrere Leute. Funktioniert genauso. Und du kannst dann einfach mehrere Pass-Repositories haben. Einfach, du passt dann quasi einfach dein Standard-Passwort-Store Directory an. Und dann hast du zum Beispiel ein Pass-T für Pass-Team. Und das zeigt dann halt an auf ein anderes Repository. Und mit Git kannst du das dann immer synken. Und das ist, glaube ich, cool, wenn man das in Teams dann auch einsetzen will. Also es funktioniert auf jeden Fall, es besteht die Möglichkeit. Und genau, noch nicht dafür probiert, aber für so für die Standardsachen, was ich halt gebraucht habe, ist es cool. Man kann relativ leichter mit diesen Dateien umgehen, weil das ja quasi immer nur verschlüsselte Files sind, die dann für diesen einen Moment aufgemacht werden. Und genau, also du hast quasi die Vorteile von GPG. Alles, was es so kann, kannst du dann auch quasi in dieser mit Pass machen quasi.
Mhm.
Und genau, es gibt wohl auch ein Firefox-Add-on und eine Android-App und eine iOS-App und irgendwie eine GUI oder so, warum auch immer. Aber es ist auf jeden Fall, es ist sehr cool. Und es
gibt Leute, die mögen GUIs, du glaubst es nicht.
Ja, kann man benutzen, kann man machen, ist alles super, gar kein Ding. Genau. Und also es ist halt sehr, sehr für die CLI auch angepasst. Und du hast auch ein cooles Autocomplete und du hast ein Search und so, dann geht es halt in der CLI ziemlich schnell.
Ja.
Also das ist quasi mein Pick für Passwortmanager, weil es ziemlich cool ist und es ist, ich würde sagen, es ist cooler zu benutzen als KeePass. Also finde ich jedenfalls.
Okay.
Und genau, also es hat was, dieses Multi-Verschlüsselungskrempel und so. Jo. Gute Sache.
Gut.
Gibst ein Plus eins und ein Like.
Klingt gut. Vielen Dank.
Ja. Beides auf jeden Fall wert, mal anzugucken.
Genau.
Ja. Meine Frage wäre jetzt noch, kann irgendeins von den Dingern KeePass-Files lesen und das Zeug importieren oder muss ich dann alles neu eingeben?
Also, warte. Ich glaube, warte mal.
M-Pass hat Import-Optionen für sehr viele Dinge.
Okay, aber KeePass weiß jetzt nicht, ob es KeePass auch.
Ich schaue gerade importieren und dann sagt er hier KeePass, doch, KeePass XXML, KeePass XCSV.
Super, super. Okay. Ja, dann
ist quasi fertig.
Wo ich bei manchen Leuten, denen ich jetzt N-Pass schon empfohlen und installiert habe, dran gescheitert war in Firefox gespeicherte Passwortlisten vernünftig zu exportieren, so dass ich sie dann importieren konnte. Okay. Das ist in Firefox erstmal gar nicht vorgesehen. Da braucht man dann ein Plugin für. Und dieses Plugin produziert irgendwie so vermurkste Daten, dass ich nicht einfach mit NPass importieren konnte. Was sehr schade war.
Mhm.
Aber okay. Dann waren die Leute aber auch bereit zu sagen, ja gut, dann benutze ich jetzt mal 2 Tage das beides parallel, speichere das alles in dem neuen und dann deaktivieren wir das im Firefox und löschen da. Und dann war gut. Ja. Alle glücklich und zufrieden.
Sehr, sehr schön.
Okay. So. Da sind wir schon fast durch, gell? Ich bin jetzt gerade hier nochmal. Jemand hat gerade nach dem Pad gefragt und wir haben vergessen, das Pad freizugeben. Aber hey, passiert uns manchmal.
Ja, genau, passiert dem Besten.
Ja, normalerweise dürfen ja immer unsere Hörer mitlesen, wo wir gerade so sind. Also wer uns live hört, ja, ist total privilegiert, sozusagen. aber diesmal haben wir es vergessen. Na gut, macht nichts. Wir sind jetzt auch fast schon am Ende dieser Sendung. Nur noch ganz kurz, Lesefu?
Lesefu.
Oh yes.
Lesefu, genau. Ich mache mal den Anfang mit einem Artikel von GitLab. GitLab ist eine Firma, die eine alternative und selbst lokal installierbare Software zu GitHub programmiert. Also tatsächlich haben sie als GitHub-Clone angefangen. Mittlerweile haben sie die ganze Software ausgebaut, dass sie noch ein paar Features mehr hat, die auch mit Continuous Integration Services zusammengeht und Code-Review und Zusammenarbeit im Team. Die Firma dahinter scheint sehr cool zu sein, weil die schreiben so schöne Artikel wie 5 Principles that make it easier for people to love your company culture. Und der Artikel ist sehr lesenswert, wenn man sich damit auseinandersetzt, was eigentlich in der Firma vor sich gehen muss, damit man sich wohlfühlt und wenn man sich Gedanken darüber macht, wo man denn so seine Arbeitszeit verbringt und seine Arbeitszeit eigentlich nicht primär dafür oder nicht darauf reduzieren will, dass man die nötige Kohle zum Leben scheffelt, sondern auch mit seiner Lebenszeit irgendwas Sinnvolles oder zumindest Angenehmes anfangen kann. Und ja, da fand ich diesen Artikel sehr lesenswert und möchte ihn gerne weiterempfehlen.
Ja. Also GitLab selber habe ich auch schon verwendet und ich glaube, ich habe das sogar schon mal angesprochen. Also es hat halt sehr cool integriert, dieses ganze Continuous Integration und so, was du normalerweise nicht so dabei hast. Also bei GitLab ist es wirklich so, du hast ein Repository und standardmäßig ist es so, dass Continuous Integration aktiviert ist. Das heißt, wenn du so einen Testrunner hast, dann funktioniert das alles automatisch einfach so mit dem nächsten Repository. Und das ist schon sehr cool eigentlich. Und auch so quasi, wie die Sachen angezeigt werden, ist sehr nice. Und du hast so Pipelines und so. Ich glaube, wir haben schon 2-3 Mal sogar drüber geredet. Jedenfalls, ja, also GitLab selber als Software kann ich auch empfehlen, ist cool.
Es macht einfach Spaß, genau. Und die sind so aktiv und versuchen es einfach ständig besser zu machen und sind damit fast immer erfolgreich. Also ich bin auch begeistert.
Sehr cool, sehr, sehr cool. Und zwar, mein Lesefu ist The CIA's Simple Sabotage Field Manual.
Mit?
Ja, und zwar von 1944, ein deklassifiziertes Dokument von der CIA, wie man quasi Sabotage in Companies quasi durchführt, je nachdem, welches Level man ist, quasi, wenn man Employee ist, wenn man Manager ist oder wenn man quasi Organizer ist von bestimmten Sachen. Und dann beschreibt es relativ cool eigentlich, was du machen musst, um diese Company zu sabotieren. Quasi, wie du dich verhalten musst, damit du quasi größtmöglichen Schaden in dieser Company anrichtest. Das ist sehr cool und das ist zeitlos auf jeden Fall.
Employee work slow.
Genau. Also das ist auch, wenn man sich das so durchliest und dann merkt man so, oh, vielleicht wird meine Company sabotiert. Ja, genau. Zum Beispiel hold conferences when there's more critical work to be done. Ja. Oder so quasi als Manager musst du immer die Leute loben, die quasi nicht gearbeitet haben und die besonders, wo nichts dabei rausgekommen ist oder für ganz kleine Sachen, die sie geschafft haben, ja. Und die
to lower the morale.
Genau, um die Moral quasi zu verringern. Und das ist sehr, sehr cool einfach. Genau, insist on perfect work in relatively unimportant products. Send back for finishing those which have the least flaw. Und das ist halt eigentlich schon sehr, sehr cool. So. Ja, also kann ich auf jeden Fall empfehlen, es sind auch bloß ein paar. Also man kann sich auch nur die Headlines anschauen.
Schon was?
Das ist auch sehr wichtig zu wissen, um nicht nur um zu sabotieren, wenn es angebracht wäre, was man ja eigentlich nie machen soll und darf und so.
Außer du wirst dafür bezahlt. Sondern auch
um zu entlarven.
Ja.
Ja, außer man wird dafür bezahlt. Es kommt aber, dann ist es aber schon wieder eine ethische Diskussion. Aber auch man muss ja auch entlarven können, wenn man gerade sabotiert wird.
Genau. Oder vielleicht
und das passiert leider viel zu häufig.
Ja, und vielleicht macht der andere das ja auch gar nicht mit Absicht. Aber wenn du dann sagen kannst, hör mal damit auf, denn das steht im CIA-Manual zur Sabotage drin. Und dann sagt so, oh, jetzt, ich muss gehen. Wieder. Ja. Also ich denke, das kommt schon ganz cool, wenn du quasi deinem Manager konnt sagen kannst, dass es erstens keine Chemtrails gibt und zweitens er ein Saboteur ist.
Nein, ein Wissenschaftler sagt, es gibt sie.
Ja. Genau. Und der eine muss stimmen.
Natürlich hat der eine recht.
Nee, sehr cool. Also kann man gut lesen. Kann man auch nur die Überschriften lesen. So, jetzt cool. Weiter.
Ja, dann komme ich nochmal aus der Ecke der Netzpolitik.
Oh.
So ein bisschen.
Gib Deutschland den Gigs!
Und zwar mit deinem Artikel, sonst will es ja keiner. Ja, und der Artikel fängt damit an, dass der Artikel, dass der die Bezeichnung Geek in Deutschland sehr unverbreitet ist und rechnet erstmal so mit der Begrifflichkeit ab und leitet daraus eine gewisse Technophobie ab und damit, dass die ganze Thematik und dieses Neuland Internet und die Technologie und alles, was damit zusammenhängt, viel zu stiefmütterlich behandelt wird, gerade in Bezug darauf, dass wir wirtschaftlich doch so einiges auf dem Kerbholz haben und dieses Potenzial aber nicht für die Zukunftstechnologien und Zukunftsthemen zunutze machen, sondern das einfach ignorieren, links liegen lassen oder übermäßig skeptisch behandeln. Und das Plädoyer ist ganz klar dafür, hört mal auf daran zu zweifeln und überlasst mal das Steuer den Leuten, die sich dafür begeistert kennen und sich damit auskennen. Und ein schöner Aspekt dabei war, dass dort auch nochmal deutlich gesagt wurde, in Deutschland haben noch schon vor dem Hype in der Beta-Phase mehrere hunderttausend Leute Pokémon Go benutzt und einfach, weil sie neugierig waren, Spaß dran hatten.
Ja.
Und nicht sich wie jetzt viele Kritiker oder viele Leute, die es selber nicht spielen oder ausprobieren wollen, immer hinstellen, ah, oh, da drüben an der Straßenecke stehen schon wieder vier Leute, die spielen Pokémon. Und einfach mal ignorieren, dass es eigentlich gar nicht schlimm ist, dass sie das tun, weil sie stehen draußen und im Zweifelsfall sind das fünf Leute, die sich vorher nicht kannten und die stehen jetzt zusammen und wechseln mal ein paar freundliche Worte über irgendwelche Pixelwesen, macht aber nichts, weil es sind freundliche Worte.
Ja, oder sie stehen nur da und schweigen sich an, aber macht nichts, sie sind immer noch draußen und sind dahin gelaufen.
Immerhin.
Genau.
Haben schon was geschafft.
Ja.
Achievement, würde ich sagen.
Bin heute auch schon wieder 12 Kilometer gelaufen.
Warum?
Weil.
Für Pokémon?
Immer.
Oh, nee. Das ist gut. Doch.
Ah.
Genau, wo waren wir?
Pokémon.
Pokémon.
Ah, nee.
Achso, nee, Pokémon ist es vorbei, oder?
Nee.
Jetzt, also wurden es nicht irgendwie jetzt, keine Ahnung, 70% weniger, weil die ganzen Bots gekillt wurden oder so in letzter Zeit?
Ja, ich bin jetzt auch über Level 20, es ist jetzt schon, jetzt reicht's langsam. Nachdem ich jetzt ein Pikachu hab, ist einfach...
Du hast quasi gewonnen jetzt.
Ja.
Jetzt hast du Level abgeschlossen. Ach, genau. Hast du schon alle 150 Pokémon?
Nee, das kannst du auch nicht schaffen.
Doch?
Nee.
Du kannst also, nur 6 nicht fangen.
Naja, sag ich doch, alle 150 kannst du, also da musst du zumindest den Kontinent verlassen.
Ist doch blöd.
Du kriegst manche Pokémons nicht in
Europa. Außer du bist ein Bot und kannst überall hinlaufen.
Ja, genau, außer du bist ein Kaufseemann, der es für dich macht.
Ja.
Kann man schon machen, muss man aber nicht.
Aber wir sind jetzt alle gebannt worden.
Okay, aber wir waren, gibt Deutschland einen Geeks?
Ah, ja, genau.
Waren wir eigentlich?
Genau, also was war
genau.
Das? Ja, Technikphobie, das hat
Lesen. Ja, gegen die Technikphobie. Also einfach, dass man sich mehr dessen öffnet, was da unterwegs ist und sich mit den Zukunftsthemen beschäftigt, anstatt darüber zu meckern, dass sie da sind.
Ist ja auch gerade Gamescom, also ich meine, mehr Zukunft gibt's ja auch gerade nicht.
Ja.
Also,
und wenn du mal die Zukunft sehen willst,
alle,
Überwachung,
genau.
Sehr geil. Kommst du hin und musst erstmal alles, musst quasi erstmal deine Hose runterlassen,
ja.
Damit du irgendwo Waffen versteckt hast.
Ja, na, richtig so.
Also richtig so.
Das ist ja am Flughafen auch so, erstmal nackig mache und dann kriegst du so eine Brille auf und dann geht's los. Also ich meine...
Was? Bist du dann gebumst oder? Oder was passiert dann?
Weiß nicht, aber ich meine, auf der Gamescom laufen da alle mit Brillen rum, also so ein dicke Fetten.
Ach, du meinst mit den 3D-Brillen?
Ja.
Oh, okay.
Und ich meine, demnächst musst du auch nicht nirgendwo mehr hinfliegen oder so. Das lässt man einfach, man setzt nur noch...
Genau, kannst einfach zu Hause
gehen. Einfach nur noch nackt vor seinen Fernseher zu Hause, nimmst so eine Brille und dann geht's auch los.
Das stimmt, kannst einfach zu Hause nackt Gamescom machen.
Ja, so wie wir hier mal nackt podcasten.
Sexy.
Also ich komme...
Zum Glück ohne Webcam.
Ja, das glaubst du. Weiß nicht, wo ich deine Webcam entdeckt habe.
Für unsere Premium-Hörer machen wir alles.
Machen wir alles.
Die Leitung wird gerade schon wieder so schlecht. Das ist...
Bipo.
Genau, dieses Knische. Ich höre euch nicht mehr. Tschüss.
Fell out.
Du weißt
la,
nicht,
la,
dass,
la.
Dass wir deine Cam auch angezapft haben und auch ins Internet streamen.
Ja.
Hast du, klebst du mal noch schnell zu?
Ich habe mir so einen lustigen...
Ja.
Ja, ich habe mir so einen lustigen Stay out of my Zoo da drauf. So einen Zooms...
Ja, wir benutzen halt noch die anderen Kameras, die durch das Fenster und so.
Alle Kameras.
Ja. Ah ja.
Die ganzen sexy Cams.
Ah, ja gut, aber dann zahlt ihr dafür, das ist in Ordnung.
Ja, natürlich. Aber wir piratisieren das und streamen direkt ins Free Open Internet. Vielleicht obwohl wir einer dafür bezahlt.
So, haben wir jetzt Technikfeinde wieder neu geschaffen oder
Technikfreunde hoffentlich.
Technikfreunde. Genau.
Jetzt, wo die wissen, was ist alles toll.
Und ich meine, wir haben letzte Woche vorgestellt, wo die ganzen Kameras sind. Ja, da gibt's ja die OpenStreetMap, wo die ganzen Überwachungskameras eingezeichnet sind. Also nehmt euch einfach eine und habt Spaß damit.
Stimmt. Das ist gut.
So schließt sich der Kreis, würde ich sagen.
Jo.
Nice. Ja. Also gebt Deutschland den Geeks oder den Freaks oder den Nerds.
Ja.
Ist auch egal. Hauptsache, es geht weiter. Es geht voran.
Genau, aber wem dürfen wir es nicht geben?
Immer nach vorne.
Der AfD, oder?
Den Politikern.
Kommt drauf an, welchen. Welchen, aber. Ja.
Donald Trump dürfen wir es auch nicht geben.
Der will's auch nicht.
Nee, der will's auch nicht. Der sagt
ja. Eher als,
Deutschland, die Bösen!
Die Deutschland ist böse, will uns
ja.
Nuken?
Schurkenstaat.
Ja. Also direkt alle nach Guantanamo Bay. Direkt.
So viel Platz in Guantanamo Bay? Wird ein bisschen enger, ne?
Ja, ist ja egal. Mhm. So ein kleines Konzentrationslager dann da.
Ich darf mir das schon sagen jetzt. Ich weiß nicht, wir sind ja vorbelastet. Kann ich immer
alles sagen. Ja, aber diesen Ausdruck habe ich kürzlich tatsächlich auch gelesen in relativ ernstzunehmender Presse und war doch ein bisschen schockiert, dass die Amis es selber tatsächlich als solches bezeichnen.
Konzentrationslager. Hm. Ja, weil die Leute sich da so gut konzentrieren können, oder?
Ja.
Shit. Ich glaube, es wird spät heute.
Ja, wo ist eigentlich unsere Compliance-Lampe? Die müsste da jetzt auch schon wieder langsam auf Orange wechseln.
Ich glaube, die ist kaputt einfach. Ja.
Die überstrahlt schon wieder.
Ja. Gut, dann dürft ihr jetzt nochmal kurz rumheulen.
Oh, ich muss einmal ganz kurz weinen.
Ja, mach mal.
Mein Laptop.
Da hast du letzte Woche schon
rumgeheult. Ich weiß, ich muss es nochmal machen, es wird nicht besser. Und ich habe das Display erst letzte Woche aus China bestellt. Das heißt, es kommt in den nächsten 2 Wochen auf jeden Fall noch nicht an. Und solange habe ich einen Laptop mit einem Display, was wackelt. Und das ist traurig.
Ja, nimm mir einfach einen anderen Laptop.
Ja, ich habe jetzt gerade keinen, so spontan.
Wieso nicht?
Ja, ich habe meinen einen verschenkt. Und
das ist das Problem.
Ja, das war so ein X200, das war schon ein geiles Gerät. Ey. Würde ich nochmal kaufen. Ja, genau, also das ist quasi meine Geschichte.
Okay, also wackelt
und
immer noch.
Genau, und ich muss jetzt vorne schon...
Hilfe ist unterwegs, aber
ja,
dauert noch.
Ich muss jetzt quasi das vorne diesen...
Nupsi
dieses, nee, dieses Frontblende abmachen und dann vorne so auf diesen Streifen draufdrücken und dann geht's manchmal wieder. Und wenn man es einmal quasi geschafft hat, dass das Display läuft, dann läuft es auch, ja? Dann kann man sogar hier daneben hauen und das ist egal. Aber es ist aber quasi die Zeit zum Einstellen, das Kalibrieren quasi, ja? Das ist echt voll problematisch, ja? Und also das ist quasi meine Traurigkeit immer noch. Hat sich nicht gebessert.
Gut, dann auch traurig.
Wir hoffen auf die Zukunft.
Ja.
Ja, da hoffe ich auch schon lange drauf. Zum Beispiel auch bei PGP für iOS.
Echt? Wie gibt's das?
Ja.
Ja, es gibt so einen Mail-Client. Ja. Es gibt 1-2 Mail-Clients, die das machen, aber es ist alles nicht gut.
Also ich habe festgestellt, Mail-Clients auf iOS, ich bin jetzt noch nicht so lange in diesem Land, sind an und für sich schon mal kein gutes Thema. Also, und wenn man dann noch einen Mail-Client haben will, der gut PGP kann, dann ist ganz Ende im Schacht.
Ja. Was funktioniert? S-MIME oder was?
S-MIME ist im Standard-Client drin.
Ja, nehmt doch einfach alle S-MIME her. Ist doch scheißegal. Habt ihr verschlüsselt. Seid doch nicht so puristisch hier.
Ja, da hat man jetzt mal was so ein bisschen funktioniert.
Also mit S-MIME könnte schlimmer sein. Ja. Das ist nicht so cool. Man fühlt sich nicht so frei. Natürlich, ist ja klar. Aber es funktioniert. Man kann zum Beispiel diesen ganzen Business Outlook-Leuten kann man verschlüsselte E-Mails schicken, was ja schon eine coole Sache ist.
Ja. Zumindest wird es ihnen angezeigt, ob sie darauf antworten können, ist dann noch eine andere Frage. Das aber ist
quasi schaffen zu doppelklicken, ja. Das ist immer eine schwierige Sache, das stimmt.
Ja. Ja, da hat Android schon einige Vorteile. Also, gerade bei sowas.
Oh ja, genau. Das ist dann
ich wundere mich, dass es so wenige brauchbare Mail-Clients überhaupt gibt. Also weiß ich nicht.
Die benutzen einfach das, was Apple ihnen vorgibt.
Mail ist out.
Du nimmst bitte die Apple-Produkte aus, es gibt halt irgendwas anderes nicht. Ja, dann darf da auch jemand anders mal. Bis Apple dann meint, es ist wichtig genug, dass wir das jetzt einbauen und dann wird derjenige halt weggedrängt. Und der Mail-Client funktioniert gut genug. Und alle anderen Funktionen sind nicht wichtig. Und du hast gefälligst, den Mail-Client zu benutzen, der drauf ist. Du kannst ihn ja auch nicht deinstallieren. Ja. Also, demnächst kannst du ihn deinstallieren, aber er bleibt trotzdem drauf. Also ich meine, von daher.
Irgendwie finde ich immer noch schade, dass das mit dem Yola-Tablet nicht geklappt hat. Nicht, dass davon selbst alles besser gewesen wäre, aber es wäre halt noch was anderes gewesen.
Ja, ist so. Ich habe ja jetzt immer, ich habe ja hier noch mein Jolla C jetzt immer noch.
Ja.
Wow, schön.
Jolla C. Du hast noch nicht gesehen, gell?
Nee, stimmt. Das mir gleich gezeigt hätte. Musst du das mal machen.
Ja. Aber ja, ist ist halt auch jetzt nicht so wirklich frei verkäuflich, aber ich bin immer noch dafür, dass es irgendwie ja noch was anderes gibt als nur iOS und Android. Ja, muss man mal gucken, ob die sich noch aufrappeln können.
Ja. Mhm.
Aber
wäre mal gut.
Ja, aber funktioniert soweit. Also, aber ist halt immer noch nicht mein Standard. Also ich schleppe nicht nur zwei Rechner mit mir rum gerade, sondern auch noch zwei Telefone.
Oh.
Die Welt ist schon tragisch.
Ja, also ich finde es auch gut, einfach mein Telefon mal zu vergessen, ab und zu. Fühlt sich schön an. Weil das ist man so ungezwungen.
Ja, man findet ja nicht mal mehr nach Hause.
Doch, nach Hause finde ich nicht. Also ich weiß nicht, wie du zurechtkommst, aber ich schaff's ohne Telefon nach Hause.
Nee. Also ich...
Nee. Vorbei einfach, ja? Quasi hier, gestrandet,
ja.
Keine Chance mehr, das war's.
Ich hätte ja noch nicht mein Ticket, um nach Hause zu fahren. Ich müsste nach Hause laufen.
Kannst du ein Ticket aufmachen? Wir haben übrigens noch...
Ja, aber vielleicht ist genau dieses nach Hause laufen die Entschleunigung, von der Felix spricht.
Ja, richtig.
Ja, aber dann... Nee. Weißt du, wie lange ich von hier nach Hause laufen brauche?
Weißt du, was du bräuchtest? Den Airbus... Airbus. Und dann bist du nämlich on Airbus. Zum Glück. Ich hab schon gedacht, du schaffst nicht mehr die Sendung rein.
Genau. Ein Spruch aus der Pre-Show, weil wir haben festgestellt, es gibt jetzt in Helsinki gibt es demnächst Autos, die fahren.
Ja.
Automagisch. Wir haben jetzt
Ich finde, die sollten dann Podcast dann machen und die dann on Airbus nennen einfach. Ja. Das wäre einfach, das wird sich einfach so anbieten.
Vielleicht haben die ja einen Podcast.
Ja, oder wenn man einen Podcast macht, dann kriegt man irgendwann einen Airbus zur Verfügung gestellt und kann jede Folge in einem Airbus aufzeichnen, während man irgendwo hinfliegt.
Oder du kriegst so ein Ticket halt. Kannst, keine Ahnung, für eine halbe Stunde oder so. Kannst du, ist halt ein kurzer Podcast dann.
Ja. Aber Airbus baut jetzt demnächst Busse, ne?
Ja, Airbusse. Nee, schon Airbusse. Also die fliegen.
Die fliegen, also die machen so fliegende Taxis quasi.
Fliegende Taxis, also das ist natürlich total.
Hovercraft quasi.
Ja. Also ich habe mich bei der Story habe ich auch gedacht, jetzt so sind wir so langsam beim fünften Element und bei Zurück in die Zukunft und so irgendwie. Die Zukunft ist jetzt sozusagen, ja?
Willkommen in der
also
Zukunft.
Gibt nicht nur Deutschland den Geeks, weil die Zukunft kommt demnächst.
Gibt Airbus den Airbus.
Airbus so. Ist ja so ein deutscher.
Das fünfte Element im Sinne von grün? Grün, 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 grün? Grün?
Grün.
Einfach ja sagen.
So grün.
Grün?
Grün!
Ja. Grün.
So grün!
Aber, also haben die haben ja gesagt, dass sie es machen wollen, aber haben die auch schon gesagt, wie das funktionieren soll, weil ich meine jetzt
dieses das ist Airbus.
Dieses Flugzeugfliegeding ist jetzt nicht so super trivial, also kann man einfach so einen Bus bauen, der fliegt, so wie andere Leute so ein, also Teil soll ja auch selbstständig fliegen, es soll ja nicht nur
selbstständig fliegen,
ja,
soll ein Taxi sein.
Ja, das machen die Drohnen doch auch schon. Stöpsel man einfach zusammen, dann geht das.
Okay, du machst einfach 10 Drohnen, fertig, zack, fertig.
Die fliegen dann alle hintereinander. Das ist ja auch kein Problem, ich meine, die
ersten... Du schnallst einfach
nur die erste
Drohnen
denken.
Unter den Bus und dann heben die Drohnen den Bus hoch.
Wie viele Drohnen brauchst du da? Ich glaube, so eine kann gerade
4. Naja,
500
also
Gramm,
Rad,
oder?
Für jedes Rad eine Drohne und dann geht's los.
Aber ich glaube, gerade so die normal, also die coolen
Drohnen.
Du musst
halt große Drohnen nehmen.
Gigadrohnen.
Ja, so Hubschrauberdrohnen.
Megadrohnen 2.0 einfach.
Sollen das so Hubschrauber-Drohnen-Taxis werden? Die fliegen dann einfach durch die Luft, steigen immer ein. Megadron.
Also
Megadrohnen.
Megadrohnen.
Ganz nah dran an Megatron. Ja.
Oh, warte.
Der Airbus powered by Megadron.
Oh, schön. Ja, gut. Wo war denn dieser Artikel, wo den Airbus? Das müssen wir jetzt auch noch kurz verlinken. Also es ist ja nicht, dass wir uns das hier irgendwie aus den Fingern saugen würden.
Schon, also wir können auch einfach behaupten, dass Elon Musk das gesagt hat. Das ist wahrscheinlich auch wahr.
Ja, der würde wahrscheinlich nicht mit Airbus machen.
Ich habe noch Airbus Flying Bus gesucht, aber ich habe es nicht gefunden.
Aber das kam heute irgendwo über den Ticker. Wo war denn das? Da, doch. Airbus, da bei Heise habe ich es auch gesehen, genau. Also Airbus will bis 2017 autonomes Flugtaxi bauen. In Singapur sollen die Dinger nächstes Jahr fliegen.
Fahren.
Ja. Also es ist, die Zukunft ist jetzt, liebe Leute.
Und Uber hat gesagt, dass sie selbstfahrende Autos dieses Jahr noch bringen wollen, oder? Oder nächstes Jahr? Ich hab's schon.
Es geht hier um Flugzeuge, um Airbus.
Airbusse.
Ja. Autonome Autos, wir sind schon viel weiter.
Also ich finde, also
müssen wir auch, weil der Traffic Collapse, Verkehrschaos, Verkehrskollaps,
ja,
kommt immer näher und ist quasi schon da.
Also haben wir den schon verpasst?
Weiß ich nicht. Also ich meine, wenn du durch Stuttgart mit einem Auto fahren würdest, was wir jetzt alle nicht tun.
Zum Glück.
Ja, weil wir sind ja intelligente Wesen, wir tun das nicht.
Ja.
Wenn du das machen würdest, würdest du wissen, wie so ein Verkehrskollaps aussieht, weil Stuttgart ist wohl
Stauhauptstadt
Nummer 1 von Deutschland. Genau. Und ich glaube, das ist schon nicht so lustig, wenn du hier mit dem Auto von A nach B willst. Vor allem, wenn du so von 8 bis oder von 7 bis 9 und von 16 bis 18.30 Uhr probierst. Ich würde einfach mal empfehlen, das zu lassen, weil
es
nicht so
lustig. Ich wollte gerade sagen, grundsätzlich sind Menschen angeblich doch lernfähiger als Laborhamster. Warum hören die Menschen dann nicht einfach auf damit?
Ja, die sagen dann, wir müssen ja auf Arbeit kommen.
Ja, aber die Sache ist halt, wenn sie so ein selbstfahrendes Auto hätten, dann wäre es auch scheißegal. Oder?
Sie würden ja trotzdem im Stau stehen.
Ja, aber das ist doch egal.
Einer der Punkte, warum manche Wissenschaftler sagen, dass diese selbstfahrenden Autos diesen ganzen Verkehrskoller nur beschleunigen und noch schlimmer machen. Weil genau wie du sagst, die Leute werden sich dann halt reinsetzen. Ach ja, ich kann ja jetzt schon mit dem Laptop remote arbeiten, also ist die Reisezeit Arbeitszeit. Und deswegen ist es völlig egal, ob mein Auto jetzt noch 3 Stunden im Stau steht oder nicht. Ich stelle mich halt rein.
Und ja, aber die Sache
ist nicht gut für die Ökonomisierung.
Ja, aber die Sache ist halt, wenn auch alles autonom fährt, dann fahren die auch viel effizienter wieder. Und wenn quasi nicht einer wieder vorne bremst und dann alle Leute so ziehharmonikamäßig dahinter bremsen, dann
hast du ja... Wenn das wirklich alle sind, dann könnten die gleich...
Aber dieses wirklich alle ist eh auch noch Zukunftsmusik.
Ja. Das wird wohl...
Dann
das
könnten wohl die besser fahren. Die Frage ist aber, ob die Ignoranz da drin, wie man dieses Verkehrsmittel benutzt, das nicht aufwiegt.
Es gibt einfach nur so viele Menschen. Also du hast quasi nichts, du hast quasi nur eine Chance, bis zu einem bestimmten Level das zu fahren. Und dann hast du halt zu wenig Leute, um die Straßen voll zu machen mit Autos. Wo Leute drin sitzen halt.
Nein, die Leute, das siehst du auch in den Staaten, die fahren einfach immer größere Autos.
Ja.
Ja. Irgendwann wird's.
Was ja cool wäre, wenn so ein riesiges Auto kommt und dann setze ich einfach mit dazu rein, weil der fährt bei dir eh vorbei und das wäre doch schon eine coole Sache.
Ja, stimmt. Dieses Konzept heißt, glaube ich, Bus.
Ja. Nee, der fährt wirklich quasi an deiner Haustür vorbei und fällt da quasi rein in dieses Auto, so oben am besten, so. Wow. Das wäre eine coole Sache.
Deswegen sind hochgelegene Wohnungen teurer, weil du dann besser in den Bus einsteigen kannst. Ja,
nee, du machst dann diesen Assassin's Creed Move. Du fliegst quasi so Leap of Faith-mäßig in das Auto rein.
Großartig.
Du fällst einfach nur noch morgens einfach aus dem Fenster und dich fängt so ein Airbus auf.
Nee, noch besser. Du sitzt in deinem Bett drin oder du liegst drin und dann wirst du so rauskatapultiert und genau dann fährt zum richtigen Zeitpunkt das Auto dran da vorbei und du fliegst in deinen Airbus rein und dann wird der Airbus Airbag quasi geht dann auf, sammelt dich ein und fliegst weiter. Geil.
Ja, das ist dann quasi der Gandalf springt auf den Adler-Move.
Bam! So ist es.
Bam.
Bam.
You lost me.
Du bist
Gandalf. Adler.
Gandalf springt auf den Adler in Herr der Ringe, wo er von Sarumans Turm fliegt.
Flieht. Springt er
da kommt doch runter?
Springt er einfach runter? Ich hab
ja, genau. Der springt einfach runter und da kommt der Vogel vorbeigeflogen, der ihn auffängt und auf dem Rücken dann davon trägt.
Schon zu lange her.
Ich war auch, als ich es gelesen habe, mehr davon beeindruckt, als ich es im Kino gesehen habe.
Das ist schon geil an.
Ja, ging der wahrscheinlich beim Hobbit auch so, weil sie beim Hobbit ja irgendwie versucht haben, 80.000 Stunden draus zu machen.
68.000
ja, schade.
Also ich habe nur den ersten gesehen, beim zweiten bin ich eingeschlafen, den dritten habe ich gar nicht erst
probiert.
Das ist traurig, aber es ist leider die Wahrheit. Den ersten habe ich noch im Kino gesehen vom Hobbit, den zweiten habe ich geschlafen und den dritten habe ich gesagt, ja dann, das ist auch egal.
Ja, gut.
Gut. Dann Schlong.
Schlong. Schlong fand ich super. Ist ein Spiel. Wir sind ja jetzt, wir sind ja
in der letzten Kategorie
Picks. In Volgograd sind wir eh jetzt schon viel spät genug. Genau.
Oh, was ist das für ein Spiel?
Oh, und Gott, Schlong ist quasi eine Neuinterpretation von Pong. Aha. Mit Schlongs quasi. Und wenn du da drauf drückst, dann kann man das quasi herausfinden, was es ist.
Sollen wir da jetzt draufdrücken?
Nö, keine Ahnung, kannst du schon. Moment. Also ist auf jeden Fall super.
Wait, what?
Wait, what? Also ich fand's sehr, sehr schön.
Ja. Aha.
Also ja. kann man sich anschauen.
Ja, gut.
Schlong. Mm. Also ich fand's super.
Okay. Kann man machen, aber muss man nicht.
Visuell sehr impressed.
Ja, und so schön.
Ja, genau, sehr bunt. Genau, und als zweites habe ich das beste Slapstick-GIF dieses Jahres. Von mir schon zum Mitte des Jahres oder zweiten Drittel des Jahres gewählt. Es ist einfach so gut. Es passiert so viele Sachen auf einmal und
was ist das für schlechte Qualität?
Das, ja, weil es halt großgezogen ist, ja. Aber du guckst dir alles an, ja? Also, man kann es auch gar nicht erklären. Aber du hast ja einfach so viele Sachen gleichzeitig. Und dann gibt es, habe ich den Artikel dazu verlinkt, der beschreibt, was alles passiert nacheinander. Ja, und welche Akteure es gibt. Genau, er verliert seine Hose und der andere bekommt Wasser über den Kopf und schlägt dann den anderen, der gerade seine Hose verloren hat, während... Es ist einfach so
der eine
gut.
Läuft und dabei los, hat der noch kippt
nicht,
um.
Ja, und der eine hat ja noch nicht mal was gemacht. Der wurde quasi von dem anderen Typen angebounced, aber noch nicht mal von ihm selber, sondern von der von diesem Sitz, wo er drauf sitzt, nur weil der andere aufgestanden ist. Ja. Bum, bum, bum. Das ist einfach so gut. Es passieren so viele Sachen.
Okay. Ja, super. Guckt's euch an.
Es ist so gut. Und darunter
A, B, C, D, E.
Darunter ist Schim und D ist Dog.
Sehr gut, okay.
Und das ist so gut, weil es passieren einfach alle so viele Sachen auf einmal.
Okay, ja, ist schon
sehr, sehr beeindruckend einfach, ja. Also es ist wie so ein gut inszenierter Joke einfach, ja.
In this life I am the dog. Vote.
Ja. Ich glaube, 40%
am meisten gewotet wurde, genau.
Nee, das ist schon echt eins, also ja. Erstaunlich, erstaunlich gutes GIF und keiner weiß so genau, wo es herkommt. Ja, das ist quasi wieder aus den Tiefen des Internets.
Ja.
Bam.
Na, dadurch, dass es so schlecht ist, siehst du ja auch keine Gesichter, also von daher.
Nee, musst du auch gar nicht. Es geht einfach um diese komplette Aktion.
Ja, ja, es ist, okay, ist
sehr, auf jeden Fall sehr gut. Also es ist immer gut, GIFs im Radio zu erklären quasi. Das ist immer besonders viel Sinn, aber ihr könnt auch einfach draufklicken.
Genau.
Da müsst ihr aber leider auf krepel.us gehen, damit ihr das auch findet. Oder in den Shownotes.
In den Shownotes, die auch auf krepel.us liegen.
Ja, beste Seite.
Genau, so, dann schließen wir unseren Airbus zu, oder?
Ja.
Und machen uns auf dem Heimweg oder...
Vertrinken unser ganzes Geld, was wir bekommen haben von Airbus, weil wir für die so toll Werbung gemacht haben.
Ja, ja, ja. Und genau, und schließen auch unseren Passwortmanager, machen wir auch wieder zu.
Ja. Genau.
Und
ist ja sicher verschlüsselt.
Ja.
Alles secure.
Der ist schon verschlüsselt, ja. Genau.
Bei mir ist es einfach so, dass die GPG Key Session dann ausläuft. Und dann muss ich mich halt wieder neu einloggen.
Dann sagen wir noch Kim.com und John McAfee gute Nacht.
So schön.
Gute Nacht, John Boy.
Johnny Boy. sei nicht mehr böse wegen Mega Upload 2.0.
Ja.
Ist nicht so schlimm. Kriegst schon anders und dein Geld los.
Total der Erfolg auf jeden Fall.
Brontal.
Dann sehen wir uns vielleicht auf FrostCon.
Genau.
Oder
ja,
nicht
zum Wochenende.
Oder auch nicht auf der Gamescom. Also ich meine, es gibt ja Leute, die lieber gehen auf die Gamescom. Es ist leider.
Das kann man ja auch kombinieren. Das ist ja quasi nebenan.
Aber das ist vorbei, oder?
Nee,
das
ist läuft 20 Minuten mit der S-Bahn.
Boah.
Genau. Kann man alles machen.
Ja, allerdings kann man wahrscheinlich auf der FrostCon effizienter Spaß haben als auf der Gamescon, weil wenn ich so gehört habe, wie lange man da anstehen muss, um das da irgendwas
und sich nackt
auszuprobieren, nackt zu sehen oder.
Nackt auszuprobieren vorher.
Ja. So absurd einfach, ja. Echt die Schlangen, die einfach irgendwie wirklich 3 Stunden, um irgendwie eine Demo von irgendwas zu sehen.
Ja, mein Gott.
Holy.
Die wollen das halt richtig.
Ja, wie richtig scheiße oder was?
Das sind halt richtige Junkies.
Ja.
Richtige
Nerds. Die brauchen halt den,
den Fix.
Die brauchen den Fix.
Nee, also ich kann es schon verstehen. Ich würde auch gern zu Gamescom, aber es ist mir da zu voll.
Ja, also tatsächlich, wenn es nicht so ultra voll wäre, würde ich auch schon ganz gerne hin. Ja. Weil ich war einmal,
also ich würde mir das Spektakel auch mal gern ansehen, aber...
Ist zu voll.
Ja, ich gehe lieber zu auf die Froschcon.
Ja, lieber auf die Froschcon, genau.
Auf die Froschcon. Genau. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Genau.
Sehr gut. Ich kann das nicht.
Wenigstens irgendjemand, der mitmacht.
Ich bin immer mindblocked zu dem Zeitpunkt. Das ist dann vorbei. Da kann ich dir einfach nicht mehr helfen.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.